Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode Trekkäse. Mein Name ist Marcel Stuth und heute mit dabei ist die Britt-Marie.
Hallo, ihr Lieben.
Und unser Häuslerbauer, der TJ, ist wieder da.
Moin.
L lässt sich heute entschuldigen, der geht's nicht so gut. TJ, normalerweise überspringen wir ja so, was haben wir zuletzt geschaut, gemacht, aber du warst jetzt ja schon letzte Folge nicht dabei. Was hast denn du so gemacht in der letzten Zeit?
Außer am Haus rumgebaut, Dyson Sphere Program gespielt. Ja.
Nee. Ja. Macht das Haus denn Fortschritte?
Ja, endlich. Nachdem wir irgendwie gefühlt ein Dreivierteljahr auf einen Zimmermann gesucht haben und dann gewartet haben, sind wir jetzt endlich ein Stück weiter. Es sieht so aus, als könnten wir im Sommer in unsere eigentlich geplante Wohnung einziehen.
Ja, das schreit doch nach einer großen Trekgasm-Eröffnungsfeier. Kommen wir zu den News. Da gab es auch diese Woche ein bisschen was, denn Star Trek hat schon länger ein Praktikantenprogramm und die schreiben jetzt auf StarTrek.com von ihren Erlebnissen, was sie so gelernt haben. Britt, du hast da ein bisschen reingelesen.
Ja, und es hat Spaß gemacht. Sie nennen es Personal Logs und das Ganze ist optisch auch so aufgesetzt, eben wie ein klassisches Personal Log, das man so aus TNG oder so kennt. Und das fand ich total witzig. Und ich dachte erst, es ist ein Personal Log, wie wir es so von Instagram kennen, für Discovery oder für PK. Und Entschuldigung, für Discovery oder für Lower Decks. Und dann war das gar nicht. Und ich dachte, hey, das klingt irgendwie realistisch. Und dann habe ich weiter geforscht und festgestellt, dass das reguläre Praktikanten sind, die eben bei Paramount verschiedene Abteilungen durchlaufen. Also es gibt welche, die sind im Writers Room und es gibt welche, die sind irgendwie als Regisseur in Spee da. Und die erzählen alle ein bisschen. Und ist ganz spannend, mal reinzulesen. Also alles sehr, sehr positiv, auch immer natürlich, klar. Also ich würde auch nicht negativ schreiben, selbst wenn es negativ wäre. Aber irgendwie, das war so, ja, so nett, einfach was Positives zu lesen. Junge Leute mit positivem Spirit, utopischen Gedanken, also so ganz anders als die Realität aktuell so um uns rum. Und dann dachte ich mir, das muss ich weiterempfehlen, weil es war irgendwie richtig nett.
Genau, so da wird die nächste Generation Star Trek Personal rangezogen und dass das was Gutes ist, sieht man ja an Picard. Und dazu kommen wir dann später noch. Dann haben wir einen Trailer für Strange New Worlds bekommen, der anders ist als die Variante, die den Investoren gezeigt wurde und viel Schmerzen in diesem Internet geführt hat.
Ja, offensichtlich war der den Investoren gezeigt wurde, noch viel abenteuerlustiger. Also da muss mehr Action drin gewesen sein in dem ersten Trailer. Und jetzt haben wir aber den regulären Trailer bekommen und ich habe mich so gefreut, weil er kam innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde Unterschied zum Star Wars Trailer von Obi-Wan Kenobi und da hatte ich mich schon so gefreut und plötzlich meinte jemand, oh mein Gott, Strange New Worlds und ich so, oh mein Gott, ich starbe. Ja, also Obi-Wan Kenobi und Strange New Worlds. Ja, und der Strange New Worlds Trailer war schön. Sehr, auch wieder sehr positiv, sehr utopisch alles. Also wirklich so das, was man aktuell auch gebrauchen kann. Und naja, also.
Er schreit klassisch Star Trek.
Ja. Wie viel Star Trek kann man mit Strange New Worlds machen? Ja. Weißt du? Also Pike.
Ja gut, aber das trifft ja auf alles geradezu. Also ich meine, das trifft ja auch auf Picard zu, das trifft ja auch auf Disco zu, weil Disco war ja auch diese Woche wieder, genau wie letzte Woche, so klassisches Star Trek auf 2000 aufgedreht.
Das stimmt, ja. Naja, aber in dem Fall ist es wirklich so ein bisschen Old Trek auch. Also es hat sehr TOS geatmet und trotzdem so einen modernen Look gehabt. Also einen modernen Retro-Look. Ist immer schwierig zu beschreiben. Wir hatten das ja auch schon in Discovery 2, also in der zweiten Staffel. Ja, was kriegen wir zu sehen? Wir kriegen einen Captain Pike zu sehen, der sich wohl zurückgezogen hat, wohin auch immer, in eine Holzhütte im tiefsten Schnee irgendwo. Und der sieht auch so aus, als hätte der irgendwie wochenlang mit keinem mehr gesprochen. Also er sitzt da im Holzhemd und mit einem Bart, richtig so, also richtig voll Bart und ein bisschen zerzaust und so weiter. Und dann hört man nur eine Stimme. Ich frage mich, ist es Spock? Ich glaube, es ist Spock, der sagt, Captain, wir brauchen Sie. Und dann wechselt das Ganze hin zu einem Pike, der auf einem Pferd reitet. Ich meine, wir wissen ja, er mag Pferde und reitet auch gerne. Und offensichtlich hat also Pike wohl mit seinem Schicksal gehadert, dass er ja wie hieß die Folge? The Valley of Shadows gesehen hat, wo er ja gesehen hat, dass er später im Rollstuhl landen wird und eben zum Teil auch die eine Körperhälfte verbrannt ist und so weiter. Also offensichtlich ist er da gerade dabei, mit dieser ganzen Geschichte zurechtzukommen. Und wie gesagt, dann hört man diese Stimme und er reitet dann auf seinem Pferdchen durchs Schnee und es sieht so aus, als würde er versuchen, mit einem Lasso ein Shuttle einzufangen, das neben ihm vorbeifliegt. Und allein diese Szene ist halt einfach so großartig. Also das war auch die Szene, die geleakt ist von dem Originaltrailer beim Investoren-Meeting, wo jemand dann Gift draus gemacht hat. Also es sieht schon sehr, sehr klasse aus. Und ich meine, wir sind back to the roots mit den Cowboy-Wurzeln, ja. Also das ist ja nicht nur die Key-Art, die das nahelegt, sondern auch diese Szene vor allen Dingen. Und dann wechselt das Ganze und wir sehen Spock, also von hinten. Und er schaut auf eine Stadt runter, auf einem Planeten, vermutlich Vulkan. Also es ist alles sehr trocken und heiß und orange und gelb. Und
das schreit ja geradezu Vulkan, haben wir ja sehr häufig gerade in Enterprise gesehen, der Dreiteiler, der da in The Forge spielt. Mhm.
Ja, also man weiß es nicht genau, aber ich denke, es ist wohl Vulkan. Und ich habe gedacht, er hat so einen hautfarbenen Pulli an und dann hat jetzt aber das Internet kurz mal abgedreht und meinte, oh mein Gott, er ist nackt. Und ich so, was, Moment, da muss ich noch mal hingucken. Also ich glaube auch, er ist nackt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Man sieht ihn ja nur von hinten und auch nur den Oberkörper. Und er guckt halt da, wie gesagt, auf diese Stadt runter. Und dann kommt eine Stimme aus dem Off und zwar die von Number One, die so ein wunderbares Zitat sagt und zwar, no matter how many stars there are in the sky, no matter how many galaxies swirl beyond our own, no matter what the mathematical probabilities or the number of times we say, we are not alone in the universe, our first visit from the stars is always the province of children's stories and science fiction, until one day it isn't. Und das ist so, so schön. Wenn es jetzt zu viel war und ihr sagt, oh Gott, ich verstehe sie nicht, die Aussprache ist schrecklich, dann geht hin und guckt den Trailer und übersetzt euch das selbst. Aber sinngemäß, das Ende davon, finde ich, ist wichtig, wo es eben heißt, der erste Besuch sozusagen von den Sternen, ist quasi, das sind Kinder, also die erste Gedanke an die Sterne, an das Universum generell, mit das dem wir in Berührung kommen, das sind Kindergeschichten, Märchen, das Quelle, ist Science Fiction. Bis eines Tages es plötzlich das nicht mehr ist, bis es wahr wird sozusagen. Und das finde ich so einen schönen Gedanken. Denn genauso war das bei uns ja auch. Also ich meine, bis wir ins All geflogen sind und dann als nächsten Schritt auf dem Mond gelandet, war das auch Science Fiction. Das waren Geschichten, das waren Stories, das war Jules Verne und was nicht alles, ja. Das waren Legenden von der Mondgöttin und whatever. Und eines Tages war es dann halt nicht mehr nur Geschichte, sondern es war also eine Geschichte, sondern historische Geschichte. Und der Gedanke ist so schön. Und das Ganze ist toll unterlegt natürlich mit Enterprise-Bildern, wie sie halt durch den Weltraum fliegt. Und dann ganz am Ende dann noch mit Pike, der eben wieder in Uniform und rasiert aus dem Fenster in die Sterne reinguckt. Ja, das ist so dieses Endbild. Und der Gedanke ist einfach, finde ich, ein schöner, ein positiver Gedanke. Hier wird halt wirklich Utopie geatmet. Ja, also das, was eigentlich Star Trek ja im Grunde der Wurzeln ist. Und am Ende hört man dann auch ganz kurze Anklänge der Original-TOS-Intro-Melodie. Und da muss ich sagen, habe ich schon ein kleines Tränchen im Auge gehabt. Also ich war wirklich enorm gerührt von diesem Trailer. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil mich das einfach so, dieser Gedanke an was Positives, Utopisches, mich gerade so auch erwischt hat, gerade jetzt aktuell. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es alles im Moment in der Realität nicht so utopisch zugeht. Und dann ist so dieser Gedanke an eine utopische, positive Menschheit eigentlich doch ein sehr schöner.
Ja, gerade in der aktuellen Zeit, wo es ja dann doch sehr, ja, sehr dunkel und grimm manchmal aussieht.
Genau, genau. Ja. Also ich hab ihn jetzt mehr zusammengefasst, als ich wollte, aber danke, dass ihr mich habt renten lassen.
Genau, und was wir auch noch bekommen haben, ist der vollständige Name von Number One, Lieutenant Commander ja. Una Chin Reilly.
Richtig, also Una wussten wir, aber Chin Reilly war mir neu, habe ich vorher noch nie irgendwo gehört. Vielleicht ist es Beta kennen, ich weiß es nicht genau. Ja, also jetzt wissen wir das auch.
Machen wir weiter mit Star Trek Picard, wie letzte Woche berichtet, orakelt. Season 3 ist fertig, also Star Trek Picard ist abgedreht. Damit ist das Kapitel, was zumindest die Dreharbeiten angeht, abgeschlossen. Schauen wir mal, wie lange das dann dauert, bis wir Staffel 3 dann bekommen.
Zu sehen bekommen. Naja. Das wird schon noch ein paar Monate Post-Pro brauchen. Ne?
Ja, ich denke auch. Ich hoffe, sie brauchen kein Jahr. Aber naja, so ich denke mal, mindestens 8 Monate, denke ich, kann man schon rechnen. 6 bis 8 Monate.
Ja, kann man, denke ich mal, von ausgehen, dass das ein bisschen braucht. Dann haben wir auf Twitter allerlei epische Behind-the-Scenes-Threads bekommen, mit Detailaufnahmen von allen möglichen Sachen. Britt, du hast dir mal die Schiffe rausgepickt.
Leute, ich habe das für euch gemacht. Ich habe das für dich gemacht und für Elle. Weil mich interessiert es nicht die Bohne. Ich sag's dir ganz ehrlich. Es ist ein epischer Thread über alle möglichen Schiffe, die aufgetaucht sind, gerade auch jetzt in der ersten Folge. Und der Vergleich, also wie groß sind sie, welche Schiffsklasse sind sie, welche Kennung haben sie, wie schnell sind sie, wie unterschiedlich benehmen sie sich, was haben sie für Feuerwaffen, whatever, wie heißen sie, was haben sie für Nummern. Ja, also es ist ein ganz, 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 ganz langer Twitter-Thread und es ist natürlich auch das eine oder andere drin, was ich spannend finde. Zum Beispiel auch so ein Bild im Direktvergleich von allen Schiffstypen, die vorkommen, der Größe nach. Das fand ich auch mal ganz interessant. Aber vieles davon ist mir ehrlich gesagt egal, sorry. Aber wen es interessiert, und deswegen wollte ich das unbedingt erwähnen, weil der wirklich richtig lang und ausführlich und detailreich ist, der kann sich da in diesen Thread reinklicken auf Twitter und kann sich das alles mal in Ruhe anschauen und durchlesen. Und den Link packen wir euch in die Shownotes.
Genau, der Thread ist von Dave Bless, der ist einer der Production Designer von Star Trek Picard. Da gibt's auch im Ready Room eine ganz gute Zusammenfassung, auch wie sie dazu gekommen sind, diese ganzen Schädel, die da zu sehen sind, zu machen, wo man halt auch gemerkt hat, so hey, das ist ein Team, was aus absoluten Nerds besteht und so, okay, wir können hier mal zeigen, was wir können. Wie viel Geld haben wir? Ja.
Aber es ist doch geil, oder? Ich meine, das ist doch echt der Traum jedes, ich weiß gar nicht, wer da alles involviert ist, Set-Designer oder Maskenbildner oder, ach, ich weiß nicht, wer da alles drin ist. Oder hier Stagehand oder, ach, keine Ahnung, wie heißen die denn da alle?
Naja,
irgendwie Designer.
Das ist
macht
absolut,
mal.
Vor allem auch mit wie viel Arbeit sie da reingehen.
Prosthetik so. Und Maskenbildner und ja.
Was ist Knochen, was ist nur Knorpel?
Ja,
Also die haben da ja richtig, richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt.
Offenbar ist es eine News, habe ich mir jetzt angelesen, I didn't know, dass Ferengis Knochen im Ohr haben. Also zumindest legt es der Ferengi-Schädel nahe.
Ja.
So, okay, ich nehme es zur Kenntnis.
Und die ganzen Stirnwülste der Klingonen und das ganze Zeug der Cardassianer ist auch alles, sind alles Knochen. Gut, aber genug über Picard. Gehen wir weiter zu Disco. Im Juni soll's losgehen mit den Dreharbeiten für Staffel 5. Wo ich mir denke, so, Hossa, ich dachte, das wird früher losgehen, aber wahrscheinlich sind die Studios einfach wahrscheinlich noch von Strange New Worlds Staffel 2 besetzt.
Ja, also ich meine, Picard ist gerade abgedreht worden, es ist ja jetzt gerade und ich vermute mal, jetzt wird Strange New Worlds noch zu Ende gebracht, Season 2.
Ja, wobei Picard ist ja in L.A. produziert worden und ja. Disco und
Studio
und Strange New Worlds sind ja in Toronto.
Ja, naja, aber dann wird's vielleicht Strange New Worlds sein, beziehungsweise es gibt ja auch noch ein paar andere Serien, die jetzt Pausen einlegen mussten, Zwangspausen, pandemiebedingt. Also ich denke, da wird jetzt auch einfach einiges nachgeholt. Naja, und dann eben jetzt Disco Staffel 5, ja. Und wenn man sich da überlegt, wie das mit der Postproduktion ist, weil da muss ja auch noch alles Mögliche drangehängt werden, dann kann man wohl, zumindest ist es so hochgerechnet worden von verschiedenen Fans, kann man wohl damit rechnen, Season 5 Mitte, Ende 2023 zu sehen zu bekommen. Und wenn die mit Season 5 Mitte, Ende 2023 rechnen, dann müsste davor ja wahrscheinlich noch Strange New World Season 2 kommen.
Ja, das wird das Interessante, wann Strange New Worlds Staffel 2 kommt. Weil eigentlich, ich meine, da sie ist sie überhaupt schon produziert? Das ist
die zweite Staffel, nein, die dreht noch, das meine ich noch mit. Jetzt ist sie noch am Drehen.
Schauen wir mal, was das wird. Mich würde es auch nicht wundern, wenn sie da halt ein bisschen hin und her schaffeln mussten, jetzt auch gerade wegen dem aufgekündigten Netflix-Deal, dass das auch wahrscheinlich, würde mich nicht wundern, wenn das auch die Produktion ein bisschen beeinflusst hat.
Interessant übrigens noch als kurze Info, Staffel 5 wird, zumindest heißt es das jetzt im aktuellen Moment, 10 Folgen nur haben. Also nicht, wie wir das jetzt hatten, 13, sondern nur 10.
Na. Der neue
bei Staffel 4, glaube ich, auch schon mal, oder?
Deswegen sage ich ja, heißt es aktuell. Wer weiß, okay, wie das dann wirklich aussieht, wenn die da. Aber ich meine, wenn sie anfangen zu produzieren im Juni, dann müssen die Drehbücher stehen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch viel ändert, aber.
Naja, und 10 Folgen ist ja auch der neue Standard für.
Ja, das stimmt
natürlich. Ja, zumindest bei Picard dann auch, ja.
Hat auch den netten Vorteil, man kriegt halt 5 Staffeln in ein Jahr rein.
Ja, gut.
Es geht sich alles ein bisschen
im Zehnerpaket,
ein bisschen besser aus. Wir wissen zwar noch nicht, wie Species 10C aussieht, so offiziell. Außer dass sie offenbar riesig sind und in so einem Gasriesen umherfloaten können. Aber Paramount hat, oder CBS vielmehr, hat da so eine Key Art rausgelassen, so ein Retro-Plakat. Also es sind mutmaßlich Quallen.
Ja, die sehen aus wie Quallen und das Plakat ist echt so ein Retro-Ding. Es sieht aus, als wäre es in den 50ern gedruckt, so wie diese 50er-Jahre-Filme, weißt du, so Attack from Mars und so ein Kram. Ist eigentlich ganz witzig gemacht, ja.
Also es steht groß drauf, Desert Planet, Ruins of the 10C Homeworld. Ja, schauen wir mal, was.
Ob wir nächste Woche was zu Gesicht kriegen, was aussieht wie eine Qualle.
Es würde mich wundern, wenn es keine Quallen sind.
Ja, ich vermute.
Aber es wäre nicht das erste Mal, dass die eine Abteilung von CBS nicht mit der anderen Abteilung von CBS geht. Gut, genug von den News. Kommen wir zur Folge von Discovery, Folge 4.11, Species 10C oder Spezies 10C auf Deutsch. Und wir sind mit wunderbarem klassischen Star Trek beglückt diese Woche, weil es ist eigentlich klassisches, okay, wie machen wir eigentlich unseren Erstkontakt? Wie können wir überhaupt dahin zu kommunizieren. Das ist so die Main-Storyline und so die B-Story ist halt was halt mit Booker und Taka passiert, was für recht lustige Interaktionen manchmal sorgt zwischen Book und Reno.
Und ich habe gleich eine Frage zu Anfang.
Ja.
Und zwar, hatten wir jemals eine Situation in Star Trek, außer jetzt zum Beispiel Q oder The Watcher oder so, wo wir wirklich, also wo wir die niedrige entwickelte Spezies in einem Kontakt waren oder auch in einem Erstkontakt, und zwar mit so großem Unterschied, wie wir das jetzt hier sehen zwischen der Föderation und Tensi? Denn wir waren ja, also ich sage jetzt, wenn ich von wir rede, meine ich die Föderation. In der Regel waren wir ja immer entweder auf gleicher Stufe oder die höhergestellte. Also es gibt ja etliche Episoden, wo wir als höhergestellte Spezies versuchen eben uns nicht einzumischen in Zivilisationen. Und aber andersherum, finde ich, haben wir das selten in Star Trek. Und so deutlich wie jetzt hier, finde ich, hatten wir das noch nie. Oder erinnere ich mich da irgendwie einfach nicht an die richtige Folge?
Wir hatten in TNG die Folge, wo Barclay so unheimlich intelligent wird, zwischendrin mal, wo er mit Albert Einstein mal kurz die Relativitätstheorie.
Aber auch das nur eine Person, also ich meinte jetzt eine ganze Spezies quasi.
Ja, aber ja. Das wurde ja gemacht, damit die Enterprise zu dieser anderen Spezies, die so hochentwickelt ist, hinkommt, damit man sich halt austauschen kann. Bevor die Enterprise dann wieder zurückgeschickt wurde und Barclay wieder ganz normal war. Was Diana ja nicht gefreut hat, sondern wurde, scheiße, ich muss den jetzt wieder therapieren. ich muss gerade mal gucken, wie die Folge heißt, aber das ist was relativ selten vorkommt, dass quasi die Föderationsspezies die Niederentwickelten sind, also so krass. Also man sieht es ein Stück weit natürlich noch bei Spezies 8472.
Ja, und ein bisschen auch bei den Borg, wobei wir uns da fast auf einem Level bewegen, finde ich.
Ja, es ist halt einfach also eine ähnliche Entwicklungsstufe, aber ganz anders interpretiert, ne?
Ich fand es nur so interessant, weil die erste Szene quasi, wo wir ja jetzt sehen hier in der Folge, ist, dass sie eben diese Sphäre sehen, in der sich ja die Tensi befinden. Also und die Discovery ist halt außen und sie versuchen ja irgendwie Kontakt aufzunehmen und die reagieren überhaupt gar nicht. Und dann meint Owosho-Kun so, es ist fast so, als ob sie gar nicht wüssten, dass wir da wären. Und dann dachte ich, das hat mich, und ich hatte sofort das Bild, ich weiß auch nicht warum, ich just dieses Bild im Kopf hatte, ich hatte sofort das Bild im Kopf von so einer Kuh auf der Weide, die eine lästige Fliege mit dem Schwanz so einmal davon flickt, weißt du? Weil auf gut Deutsch, also ist nur so ein lästiges Ding, so noch nicht mal lästig, es ist einfach nicht wichtig genug, weißt du, damit man es zur Kenntnis nimmt. Und diese Situation, dass man plötzlich in der anderen Rolle ist, nämlich in der wir sind einfach zu unterentwickelt und unwichtig für so eine Spezies, in der waren wir also so gut wie nie oder sehr, sehr selten nur tatsächlich. Ja, deswegen meine Frage, also darauf, deswegen kam ich darauf.
Na, genau, wie läuft die Kommunikationsfindung ab, wenn wir das kurz durchgehen? Also man versucht halt irgendwie, okay, irgendwie müssen wir die Aufmerksamkeit erregen. Das machen sie halt erstmal mit einem Haufen Pheromon.
Ja, die sie ja ursprünglich gefunden hatten auf dem Heimatplaneten, genau. Ja. Also es sind ja offensichtlich ihre Pheromone, ja.
Damit man, um halt zu zeigen, hier ist was und wir kommen in Frieden. Ja. Und daraufhin werden sie dann halt eingesogen in diese
Hyperfield.
In das Hyperfield und
okay, kurze Frage. Wer hat auch sofort an The Abyss gedacht? Dieser komische Wassertentakel, Energietentakel, whatever es war, das ihn da so reingezogen hat.
Nur was soll ich gedacht haben?
Der Film, Der Abgrund, glaube ich, heißt der auf Deutsch.
Sagt mir überhaupt nichts.
Kann ich empfehlen, ist sehr gut.
Und die weitere Kontaktaufnahme ist dann halt erstmal, okay, es kommen irgendwie ein Haufen Pheromone an, die dann halt so zu 10% das, zu 15% das, zu 3% das sind. Und halt ein,
aber auch widersprüchliche Gefühle halt. Also genau, Trauer und Freude. Mhm.
Genau, widersprüchlich und halt lustige Lichtpattern, die sie dann erstmal zurückspielen. Und man dann halt so merkt so, okay, die scheinen einfach nur dumm zu sein und zu imitieren.
Darf ich hier auch nochmal kurz sagen, ich musste bei dem Licht sofort an Unheimliche Begegnung der dritten Art denken. Da haben die ja auch diese Helikopter, die dann so hochgehen und diese Lichtsequenzen abspielen. Also ich habe eigentlich an alle Alien-Filme denken müssen, als ich diese Folge gesehen habe. Also daran, und dann musste ich auch noch denken an, als das dann weitergeht mit der Kommunikation, an Arrival von 2016. Und sogar später dann auch noch, als dann diese komische Sphäre kommt, an Contact. Also ich habe quasi an alle guten Alien-Kontaktfilme gedacht, die Hollywood mal rausgebracht hat in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, so 40 Jahren. Ja, okay. Ja, weil Begegnung der Dritten, alles von 77, deswegen musste ich den Zeitraum größer machen.
Ja, ich habe nichts davon gesehen, deswegen. Nichts? Wobei, ich glaube, Contact vielleicht.
Bist du nicht alleine.
Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, Arrival, guckt euch den bitte an. Gesehen. Ich glaube, ihr werdet den gut finden. Der war sehr, sehr, sehr gut. Arrival arbeitet mit den gleichen, also ich greife jetzt hier einmal kurz vor. Wir reden ja dann später noch über Lingo, also über die Sprache, über diese Brückensprache, die hier eine Rolle spielt. Und in Arrival wurde mit Lingo gearbeitet, also dass die Kommunikation, der Erstkontakt auch über Lingo stattfindet. Sehr, sehr, sehr spannend. Also den kann ich sehr empfehlen, der war sehr gut. Der ist von 2016, der ist auch heutigen Sehgewohnheiten angepasst.
Genau, da sie dann aber halt nicht so wirklich zuerst wissen, so hey, wie kommunizieren wir jetzt mit denen? So, hallo Star Trek 4, so ja, wir können da irgendwas zurückschicken, aber dann kommt da nur Bullshit zurück. Da hatte ich auch die Woche einen Tweet gesehen. Ich habe mal meinem Herrchen gesagt, dass er Hunger hat, also fiktiv von der Katze. Und er hat mit Kauderwelsch und 18 Grammatikfehlern geantwortet.
Tja.
Weil er zurückmiaut hat. Und so. Das hat man da auch so ein Stück weit, und man diskutiert dann halt in der Gruppe, okay, gut, was kann es sein, dass wir hier, wie kommen wir hier auf irgendwas Sinnvolles? Man holt sich halt gefühlt alle die dazu, die noch Lines brauchten, um ihren Vertrag vollzukriegen, gefühlt.
Sei mal nicht so fies, wir holen uns die kompetente wissenschaftliche Elite der Discovery dazu und dann wird gemeinsam eine Lösung gesucht, und ich muss hier sagen, und dann muss
ja,
ich...
Ja, aber
ich
es,
muss,
es wirkte so ein bisschen okay, ja, wer hat ja diese Staffel noch nicht genug gesagt?
Ja.
Den schreiben wir in diese Szene rein.
Also wir haben hier natürlich aber ganz klassisch wieder so ein Best-Practice-Modell. Also wie sollte es denn laufen auf der Arbeit? Genau so. Es kommen alle zusammen und man diskutiert in der Gruppe und jeder trägt das Wissen bei, das er selbst am besten hat. Also jeder ist quasi für etwas Spezifisches der Experte, und man schmeißt das alles in einen Topf zusammen, bis man eine Lösung findet. Und das ist natürlich die ideale Art und Weise, wie sowas gelöst werden kann. Und genau das wird uns hier vorgeführt. Also so sollte es doch laufen, oder?
Na, und also es kommt halt zur Sprache, hey, Musik ist ja auf der einen Seite was relativ Mathematisches, löst aber auch Gefühle aus, und darüber kommen sie dann halt auf die Sache so, hey, vielleicht sind diese Pheromone mehr als einfach nur Gefühle, die ausgedrückt werden, und ach, siehe da, wenn man halt jedem Molekül halt einen Buchstaben zuordnet, dann, oder ein Zeichen zuordnet, dann kommt da unten so Basic Mathematik draus. 1 + 2 = 3.
Und wobei ich dazu sagen
beziehungsweise
muss,
größer, kleiner. Aber ja.
Ging das nur mir so? Also ich fand schön, dass es so gelöst wurde. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, das ging super einfach. Also weißt du, vorher haben die sich da irgendwie stundenlang den Kopf zerbrochen und alle so, oh mein Gott, wir brauchen eine Lösung. Wie kommunizieren wir? Und dann holst du kurz mal die Brückencrew zusammen und innerhalb von, ich weiß nicht, gefühlten 10 Minuten haben sie alles gelöst. Also es ging sehr schnell dann.
Naja, aber man hat ja schon einen gewissen Grundstein gelegt, so, aha, okay, Pheromone, dadurch konnte man überhaupt in diesem Monstermolekül irgendwas erkennen, weil sonst wäre man nie nah genug rangekommen.
Ja. Ja. Also sie aber haben schon auch erstmal quasi bewiesen, dass die Aktion letzte Woche wichtig war.
Ja, genau. Ja, und hier fallen natürlich jetzt auch so ein paar Stichworte. Also es wird Meti erwähnt, also die Kommunikation, also das gibt's ja wirklich auch aktuell, die Kommunikation quasi mit außerirdischen, vermeintlich außerirdischen Existenzen. Das heißt, das ist sozusagen eine Gruppe von Wissenschaftlern und Privatiers, die vermeintliche Sprachen entwickeln und erforschen, mit denen man, oder den besten Weg, eine Sprache herzustellen, mit denen man in Kontakt treten könnte. Das ist das Gegenteil sozusagen von SETI. Das hatte ich vorher schon gehört. Meti kannte ich tatsächlich nicht, aber SETI.
Genau. Da ist SETI es sind die Zuhörenden, Meti
richtig,
sind die
genau.
Sendenden.
Richtig, also SETI ist andersrum. Da geht es darum, dass wir quasi die Nachrichten empfangen und Meti sind die, die die Nachrichten rausschicken. Und Meti wird hier kurz erwähnt, also von wegen eine Sprache eben, die man rausschicken kann, um mit externen Spezies in Kontakt zu treten, was ja hier genau das ist, was sie machen. Und dann wird Linkus erwähnt. Das ist auch, kannte ich auch nicht, aber als Linguist ist es wohl was man offensichtlich kennt. Sie reden in Discovery von der Brückensprache, also eine Sprache quasi, weil die Sprache von Ten-C wohl zu schwer ist für jetzt, ich sag mal, die Föderation. Das ist ja jetzt keine Spezies, aber die sind ja alle, also alle, die da drin sind halt und die jetzt auch auf dem Schiff sind. Deswegen haben die quasi eine Brückensprache, bieten die eine Brückensprache an, in der man kommunizieren kann. Und die heißt eben Linkus und das ist wohl eine konstruierte Sprache, die es auch in Wirklichkeit gibt, die 1960 von Hans Freudenthal erfunden wurde und die eben auf mathematischen Gleichungen basiert. Und das ist ja auch das, was wir hier sehen. Und das ist eben auch das, wo ich eben gesagt habe, wo im Film Arrival eben mit kommuniziert wurde und womit hier kommuniziert wird. Und das finde ich auch so toll, weil weil Mathematik halt, also es wird runtergebrochen auf Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich in dieser Folge, in diesem Moment Tilly vermisst habe und ihr Marv People, Marv. Ja, also ich musste sofort an diese Szene denken, wo sie gesagt hat, Marv is the shit, ja. Und ist so schade, dass sie nicht dabei war. Das war so, ach, ich wünschte Tilly wäre hier, ja.
Ja, da hätte Tilly gut rumnerden können. Oder Tilly wäre diejenige gewesen, die bei Buck im Kraftfeld gesessen hätte. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Also übrigens, man nennt es, glaube ich, auch apropos Linkos, Plansprache für Kontakt mit Außerirdischen, genannt auch Lingua Cosmica. Also da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht im Writer's Room. Ja, und das ist auch was übrigens, was ich als sehr positiv empfinde. Also selbst wenn ich nicht so viel Ahnung habe, aber wenn man die Sachen anfängt nachzugoogeln und so ein bisschen sich schlau zu machen, die haben sich da wirklich wohl hingesetzt und haben sich echt Gedanken gemacht, wie man so einen Erstkontakt eben auch sprachlich herstellen kann. Und das finde ich toll. Wenn ich das Gefühl habe, die nehmen mich ernst als Zuschauer und machen sich da wirklich auch Gedanken, dann macht es mir natürlich doppelt so viel Spaß.
Ja, es zeigt sich, dass ich zum einen halt die Crew, die halt Alex Kurtzman da versammelt hat bei Secret Hideout, sich gefunden hat und halt auch weiß, okay, wie viel Classic Track muss halt sein, wie viel neue Sachen können wir machen. Und was passt überhaupt zu Star Trek?
Und wie viel Realität davon können wir auch einfließen lassen, ja?
Und das ist das, was halt zu fruchten beginnt. Man sieht es ja auch bei Picard, wo man halt gefühlt ein Team hat, was aus lauter Star Trek Nerds besteht.
Ja, bei Picard sogar noch mehr, glaube ich, als bei Discovery.
Mhm. Ja, und die haben sich jetzt halt auch, egal, kommen wir gleich dazu.
Und ja, also der, nachdem sie halt dann so eine erste Antwort zurückschicken, merkte halt die Tensi, ah, warte mal, die können doch schlau sein. und schickt dann halt eine Art Shuttle oder was auch immer das sein soll.
Ein silbernes Ei.
Genau, ein silbernen Ei-Blob.
Aber was mir sehr gut gefallen hat, war, Saru hat es ja untersucht und hat gesagt, es ist sozusagen von außen ist es eingetunkt in die Pheromone von Frieden. Und das fand ich so schön, weil noch deutlicher klar machen, man möchte einen friedfertigen Kontakt, kann man nicht halt so. Na. Ja.
Und als sie dann halt da reinsteigen, was dann halt erstmal Diskussion ist, okay, wer geht da überhaupt hin? Sind sie halt da drin, so auf der Discovery Crew, so okay, auf der Discovery Brücke, nach dem Motto, hier, ich habe euch euer Wohnzimmer mal nachgebaut.
Ja, ich finde das so süß, weil sie haben uns einen Raum geboten, von dem sie dachten, wir fühlen uns drinnen wohl. Ich meine, die können natürlich nicht wissen, dass die Brücke nicht unbedingt jetzt das Wohnzimmer ist, aber ich fand das irgendwie nett.
Für die Schauspieler ist es oftmals das Wohnzimmer, wie ja immer wieder in diversen Ready Room und Behind the Scenes Videos betont wird, dass das gefühlt immer das
Gut,
das
also ich schicke jetzt mal kurz raus ins Universum, falls eine Alien-Spezies mit mir in Kontakt treten möchte. Ich würde mich über meine Couch oder mein Bett mehr freuen als über meinen Arbeitsplatz. Aber macht ruhig.
dann halt auf der Brücke dann geht dann der Kontaktversuch halt weiter und sie bekommen halt dann erstmal die eine Replika von Takas Waffe zurück, so
ja,
so, was ist das Ding hier eigentlich,
was wollte ja, das eigentlich,
ja. aber halt Verwirrung, nicht halt so, also man hat's halt nicht so mitbekommen, als das ist eine Bombe.
Ja, vor allen Dingen die Replika, die zurückgeschickt wird, die ist nicht scharf. Also das sieht aus wie die Waffe, aber es ist kein scharfes Explosionsmaterial oder was da drin oder wie auch immer man, oder kein scharfes Material, sondern es ist zurückgeschickt worden. Und dann kommt ja auch eine mathematische Gleichung, die im Grunde aussagt, was ist das, Fragezeichen, wozu habt ihr uns das geschickt? Das ist das die Frage, die in dieser Gleichung drinsteckt. Also offensichtlich hat CNC ja nicht verstanden, dass das eine Waffe war, die sie hätten, die rausgeschickt wurde, damit sie ihnen schadet, sondern die hat das als was anderes interpretiert, als Kontaktaufnahme oder was auch immer, oder als gescheiterte Kontaktaufnahme, aber zumindest nicht als Bedrohung in dem Sinne. Und das ist vielleicht unser Glück, weil sonst hätten sie vielleicht diesen ersten Schritt, den wir jetzt hier sehen, gar nicht erst gemacht.
Genau, aber während man sich dann darüber unterhält, wie man jetzt am besten kommuniziert, dass die DMA eine Bedrohung ist, wird dann der Kontaktversuch abgebrochen, weil in der Zwischenzeit unser Madman of the Season madmanig unterwegs ist.
Aber ich möchte bitte eine Sache vorher noch sagen. Und zwar, sie machen ja noch einen Schritt in der Kommunikation. Sie schaffen es ja, den TNC zu vermitteln, dass sie Angst haben vor der DMA. Also das ist ja wichtig. Also dass das für sie der schiere Terror ist. Und da kommt ja dann zurück, und das ist ja der wichtige Schritt hier, dann kommt ja zurück von Spezies TNC große Trauer, also oder große Traurigkeit. Also sprich, es ist Empathie da, es ist Empathie und Sympathie da, und das ist ja der ideale Schritt eben für diesen Erstkontakt. Also das heißt, offensichtlich war es nicht die Absicht von CNC, Terror auszulösen und Angst und Panik. Und das ist ja schon mal eine Beruhigung eigentlich. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn es keine Absicht war, war es ein Unfall oder war es Unbewusstsein oder was auch immer war es? Aber es war zumindest keine Absicht. Und das ist das Wichtige, weil das war ja auch eine Interpretation, die wir hatten, dass die gesagt haben, sie wissen eben nicht, ob CNC es vielleicht absichtlich macht. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein.
So nach dem Motto, ist nicht unsere Welt, don't care.
Ja, oder wie gesagt, einfach nicht mitgekriegt. Genau. Und in dem Fall, also offensichtlich ist es ihnen ja aber wichtig, dass die Föderation das als Terror und Panik und Angst, also als Negatives empfindet. Weil sonst käme ja nicht eben zurück große Traurigkeit oder große Trauer. Und in dem Moment, in dem wir denken, weißt du, wir so als Zuschauer so, ja, 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 ja. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch einen Schritt machen, nämlich denen klar machen, dass sie die DMA stoppen sollen. Und genau in dem Moment kommt das, was du sagst, unser lieber Taka.
Ja. Und sie werden erstmal quasi wieder zurückgebeamt mit einem, ja, was auch immer, auf jeden Fall was anderes.
Ja, ja. Aber die Frage
nicht
ist.
Unsere typische Föderationstechnik.
Genau. Die Frage ist aber auch, was Taka macht. Also ich meine, der Plan von Taka und Booker ist ja, die Energiequelle zu zerstören, damit die DMA zerstört wird. Aber Taka hat jetzt festgestellt und hat es vor Booker dann auch verheimlicht, dass wenn sie die Energiequelle zerstören, sie auch alles in dieser Sphäre zerstören. Das heißt, sämtliche Spezies Tensei wird wahrscheinlich sterben, wenn sie es nicht schaffen zu fliehen. Und außerdem wird als Resultat auch noch ein toxischer Müllhaufen sozusagen übrig bleiben, der innerhalb von einem Monat Richtung mit der Erde kollidieren wird. Und das heißt, egal was du machst, also wenn du die DMA zerstörst, zerstörst du die Erde. Und wenn du aber jetzt hier die Energiequelle zerstörst und zerstörst du auch die Erde, nur einen Monat später, plus du zerstörst auch noch eine vermeintlich komplette Spezies. Und Taka interessiert es aber nicht. Ja, und er sagt nur, ja, ein Monat ist viel Zeit, da können die Wissenschaftler der Erde doch eine Lösung finden, um das irgendwie zu beheben. Also und das ist aber auch absoluter Bullshit, ja, also, ja. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist Takas Motivation, weil es kann ja nicht sein, dass die DMA gestoppt wird, denn offensichtlich ist ihm das scheißegal, wer da noch drauf geht sozusagen als Resultat des Ganzen. Das heißt, die Frage ist dann, will er die Energiequelle unter seine Fittiche reißen, um eben diesen Sprung zu Oros zu machen? Ist es das, was ihn motiviert?
Ja, das ist die große Frage. Oder ist es halt einfach nur noch ein, okay, ich kann die Energiequelle nicht für mich nutzen, jetzt ziehe ich das halt durch und wenn ich die DMA zerstört habe, dann bin ich halt in der Galaxie immer noch der Held. Ja, mein Gott, was sind halt zwei Sonnensysteme, die halt dabei draufgegangen sind.
Naja, aber er sagt ja, er will die Erde unbedingt retten und das macht er ja nicht. Also er verlängert quasi nur, gut, die direkte Bedrohung ist dann erstmal weg, aber die nächste kommt ja dann in 4 Wochen. Also in 4 Wochen ist halt nicht viel. Und es ist keine Garantie, dass du in 4 Wochen, jetzt unabhängig mal davon, dass TNC gekillt wird, ja, dass ja ein Massenmord stattfindet, unabhängig davon hast du nicht die Garantie, dass innerhalb von 4 Wochen irgendwelche Wissenschaftler eine Lösung finden gegen diese toxische Wandel Müll, Dings da, was auch immer da Richtung Erde weiter schwebt. Und
ja, aber ja. Ich denke mal, er vertraut einfach darauf, dass er schon die restlichen Leute halt in die richtige Richtung sweet talken kann.
Ja, und was aber hier natürlich dann zu Bookers Ehren zu sagen ist, er sagt natürlich, das, was Tensi mir angetan hat, sprich, sie haben ja Quajon zerstört, also das will ich keiner anderen Spezies antun, auch nicht Tensi. Und er versucht ja dann eben gegen Taka anzugehen und Taka will aber nicht mit sich reden lassen und knockt ihn out. Und schmeißt den ins gleiche Gefängnis, in der auch die ganze Zeit schon Reno gesessen hat, die ja auch versucht hat, von ihrem Gefängnissitz da, Kraftfeld, immer schon versucht hat, mit Worten Booker ein bisschen zu beeinflussen und ihm auch ganz konkret das gesagt hat, was wir ja auch schon die ganze Zeit wussten, nämlich, dass Booker durch seine Trauer über den Verlust von Quajon in einer verletzlichen Situation ist und Tarkan das ausnutzt und ihn manipuliert.
Na.
Und irgendwie, ich glaube, es brauchte einfach nur mal jemanden, der ihm das wirklich auch konkret so sagt, weil ich glaube, so konkret gesagt hat ihm das bisher keiner. Ja?
Und das Booker, ist auch was, glaube ich, in der Art und Weise halt auch nur Reno rüberbringen kann, weil sie halt nicht so diejenige ist, die halt so, ach hier, komm, sondern halt einfach so schon mal darüber nachgedacht, dass er dich nur ausnutzt.
Ja.
Und Booker dann natürlich aber auch folgerichtig, ja, du willst mich ja auch nur manipulieren. Und so, ja, aber das heißt nicht, dass es nicht stimmt.
Ja.
Ja, also das fand ich ganz nett, weil, ja, richtig, aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht trotzdem recht habe. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also das passte sehr, sehr, sehr gut hier. Und Reno hat den Vorteil natürlich auch, dass sie nicht so nah dran ist an Booker. Also Burnham hat ja im Grunde das Gleiche gesagt, aber Burnham ist so eng dran an Booker, dass es einfach schwierig ist, da neutral zu bleiben, ja. Also ich verstehe das dann auch, ja.
Ja.
Plus Reno hatte natürlich auch noch die perfekte Story, um halt zu zeigen, so, hey, ich war da schon. Trust me, been there, done that.
Genau, ich war du, genau, richtig, ja. War auch eine sehr herzzerreißende Story mit ihrer Frau, beziehungsweise dann, ja, dem
Arbeitskollegen, den sie da am Leben gehalten hat, obwohl er keine Hoffnung hatte, um dann hinterher festzustellen, ja, warum hat sie ihn auf Kampf am Leben gehalten, weil er oder sie halt die Augen ihrer Frau hatte.
Augenfarbe, ja, genau. Ja. Ja. Was ich übrigens ein bisschen überraschend fand tatsächlich, also Booker hat 1000 oder ein Failsafe in seinem Schiff, ja, und Taker überrumpelt ihn, und ich habe ehrlich gesagt tatsächlich fest damit gerechnet, dass Booker jetzt einfach da so steht und sowas sagt wie Booker XY7358 Enter oder so, ja, und dass dann irgendwie Taker ausgesperrt wird aus dem System oder dass ein Kraftfeld erscheint um Taker drumherum oder whatever. Also ich habe fest damit gerechnet, dass Booker irgendein Failsafe in diesem tollen Schiff hat, das er da hat, aber offensichtlich hat er das
wie,
nicht.
Wie Rios das in der La Sirena hatte, wo er dann
ja,
halt
ja, genau.
Einfach,
also ich meine gerade als
wo er dann einfach irgendein Schlaflied singt und die Kraftfelder gehen runter.
Ja, oder ich meine gerade als Bounty Hunter beziehungsweise in dem Metier, in dem er sich bewegt. Also gerade da hätte ich mit gerechnet, dass es sowas gibt. Ich meine, natürlich kann Taker theoretisch alle Kontrollen übernommen haben, aber ich war überrascht, dass es nicht der Fall war. Also, dass er sich einfach hat so ausnocken lassen und zack, war er da im Kraftfeld. Das ging mir auch alles irgendwie zu einfach.
Ja, es war halt mal wieder Plot-Device. Also,
ja, convenient. Hat gepasst.
Also, genauso wie Reno hat ja, kurz bevor hier Taker sie rübergebeamt hat, ja noch irgendwie Bauteile für einen Kommunikator im Ärmel
versteckt. Ein Kommunikator-Chip, genau, richtig.
Und dann hat sie halt die ganze Zeit irgendwie diese komischen schwarzen, lakritzartigen Stangen haben wollen.
Ja, es ist Lakritz.
Ja, oder diese Lakritz haben wollen, um halt dann Verbindungen herzustellen, um sich dann halt aus dem Chip und Lakritz einen Kommunikator zu bauen.
Was ja auch geklappt hat. Sie kam nur nicht weiter, weil sie immer an den Sicherheitscodes von Booker gescheitert ist. Und ich so, na toll, Reno scheitert an den Sicherheitscodes, aber Taker ist natürlich intelligent genug, sich drüber hinwegzusetzen. Na super.
Ja, unter Umständen kann man aber auch sagen, dass Book ihm vielleicht einfach auch zu viele Privilegien eingeräumt hat.
Ja, vielleicht, natürlich.
Ja.
Oder vielleicht auch irgendwas freigeschaltet hat, sodass Taker im Grunde jetzt einfach nur rein, wie sagt man, slide in UDMs, also nur rein sliden musste sozusagen. Ja, also ja, es war auf jeden Fall falsch gesetztes Vertrauen, und Taker dann noch so, ich hatte in meinem Leben nur zwei Freunde und du warst einer davon, ja toll, davon kann ich mir nichts kaufen. Also Taker erfüllt hier alle Bösewicht-Klischees, so. Ja, ich meine, es ist ein bisschen eintönig, weil Taker ist dann halt einfach auch nur böse.
Es sagt halt auch sehr viel über ihn aus, wenn er halt auch seine Freunde halt ausnutzt und wegwirft, weil das macht er letztendlich mit Book.
Ja.
Ja, aber mich wundert das auch, dass Book wirklich ein Freund von ihm war, weil ich meine, die kennen sich wie lange? Paar Wochen, also ganz kurz nur, und also ja, aber die Frage ist natürlich auch, wie definiert Taker Freundschaft?
Na.
Natürlich, ja.
Ja, offenbar nützlicher Depp.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber was ich hier noch erwähnen möchte, denn das hat mir sehr gut gefallen, wir haben noch ein bisschen mehr Background über Booker bekommen. Was wir wussten war, dass sein Name ja von seinem Mentor kommt. Also das hatte ja Booker kurz erwähnt. Und wir kriegen hier tatsächlich aber noch ein bisschen mehr zu hören, nämlich, dass dieser Name wohl weitergegeben wird innerhalb des, ich sag mal, ist es Bounty Hunter oder was ist er? Oder wie Courier war der Begriff, den ich gesucht habe. Im Courier-Business, und dass er schon der fünfte mit diesem Namen ist. und er ihn diesen Namen eben von seinem Mentor bekommen hat und der wiederum von seinem Mentor und der wiederum von seinem Mentor, also dass das eben so die Generationen durchgeht und dass dieser Name steht für jemanden, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Also wenn Verträge abgeschlossen wird, werden die erfüllt, wenn Versprechen eingegangen werden, werden die gehalten. Also der Name hat quasi oder leiht einem ein Vertrauen und einen gewissen Ruf und nur jemand, der diesen Kodex erfüllt oder diese Art von Ehrencode, der bekommt diesen Namen. Und Booker ist eben, wie gesagt, der Fünfte. Und das sagt natürlich auch eine Menge
aus. War er nicht der Sechste? Ich dachte, er wäre der Sechste.
Nee, er sagte, sein Vorgänger war der Vierte.
Ah, okay. Gut.
Und er der Fünfte. Also er ist der Fünfte. Und das sagt aber auch eine ganze Menge aus, was für ein Typ Mensch er, oder was, nicht Mensch, was für ein Typ er ist, dass er eben diesen Namen tragen kann. Und das sagt aber natürlich auch aus, wieso bestimmte Leute auf bestimmte Art und Weise auf ihn reagieren. Weil die müssen ihn gar nicht kennen, sondern die kennen nur den Namen und können dann direkt schon einordnen, wo sie ihn zu verorten haben. Also und wissen, die können sich darauf verlassen, wenn sie ein Geschäft mit ihm eingehen, ja. Und das finde ich sehr spannend und ich hoffe inständig, dass wir irgendwann mal so ein Beta-Kennen-Ding, vielleicht ein Comic oder irgendwas bekommen, so von Booker Nummer 1. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Naja, die Frage ist ja auch, wie lange haben die Bookers vorher gelebt? Also da kann man sich ja
natürlich
auch...
Aber guck mal, da liegen 1000 Jahre. Wer weiß, das Courier-System ist ja schon ein bisschen länger. Wann ist die Dings, wann war die... die ja doch, 1000 Jahre, oder hatten sie ja Zeit? Also
Burn
5 Generationen.
War nicht ganz so früh, aber ja.
Ja, aber auf jeden Fall, ja, aber ich weiß ja nicht, wie lange es das Courier-System schon gibt. Vielleicht gab es ja auch schon vor The Burn in abgeschwächter Variante.
Ja, also im Prinzip wird es ja schon so eingeführt, dass es eben genau darum geht, dass die halt mit den letzten Dilithium-Vorräten irgendwie noch Dinge hin und her transportieren.
Auf der anderen Seite weiß man auch nicht, ob die vorherigen Bookers eines natürlichen Todes gestorben sind. Kann ja auch sein, dass die irgendwie gewaltvoll aus dem Leben geschieden sind.
Ja.
Und vielleicht auch zu früh. Also ja, er ist auf jeden Fall der Fünfte. Und diese kleine Hintergrundgeschichte, die fand ich noch sehr schön. Die hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Was für mich im Prinzip auch noch ein bisschen die Hoffnung geweckt hat, dass wir ihn vielleicht doch noch in der nächsten Staffel auch noch dabei haben werden. Mhm. Oder so.
Ich habe dazu eine Theorie, aber das erst am Ende.
Okay.
Ja.
Irgendwie fände ich es schade, ihn schon wieder abzugeben.
Ich finde halt den Schauspieler auch so nett. Ich finde, der macht seine Arbeit sehr, sehr gut.
Um die Story kurz noch abzuschließen, damit wir dann zu deiner Theorie kommen können, Britt, mit Hilfe von wie heißt unsere liebste Erdengenerälin noch gleich?
Ndoye.
Die Discovery setzt halt einen Haufen Warp-Plasma frei. Und das sorgt dann halt dafür, dass sich halt Taka mit Books Ship halt mit einem Inverse Tractor Beam halt dann rausschieben kann aus dieser Blase. Und das ist letztendlich das dann ja auch, was den Kontaktversuch abgebrochen hat, auf dem Michael und Co. waren.
Ab diesem Ablassen von diesem Plasma haben die doch nur noch 3 Minuten Zeit, bis die Sphäre zerstört wird. Das sehe ich doch richtig. Das heißt, wir befinden uns jetzt auf der Uhr, oder?
Hä?
3 Minuten?
Hat er nicht was von 3 Minuten gesagt? Es dauert 3 Minuten, bis dann das zerstört wird?
Nein.
Und er meinte, das ist noch genug Zeit, damit auch die Discovery wegspringen kann?
Nee, vom Zünden bis das Ganze, dieses ganze Hyperfield ist, das dauert 3 Minuten.
Genau, vom Zünden seiner Waffe, wie auch immer, was auch immer er da gerade vorbereitet hat, bis zum der tatsächlichen Zerstörung des Hyperfields. Ja. Das ist der Zeitraum.
Alles klar, dann hatte ich das verwechselt. Gut.
Genau. Ja. Sie müssen ja erstmal irgendwie noch an diesen Energiegenerator quasi hinkommen und das wird ja auch noch die ein oder andere Minute dauern.
Genau, und dann halt mal schauen, wie dann auch die Kontaktversuche in der nächsten Episode weitergehen. Und natürlich halt auch wieder sehr, sehr viel Plot-Convenience, dass halt Zora halt dann genau dann, wo sie halt anfangen, Kontakt aufzunehmen, so, Paul, ich hab da so ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt da nicht und
naja.
Ich würde ja fast von Bauchgefühl reden, wenn Zora einen Bauch hätte.
Naja, gut, der Maschinenraum ist ja quasi der Bauch. Also
ich habe mehrfach gelesen, dass viele Fans das doof fanden, aber ich fand es eigentlich schön, dass sich das hier in einer Art von Gefühl äußert, dass sie also sagt, ich meine, was sie merkt, ist, es ist irgendwas nicht da. Ja, also das ist ja, irgendwas stimmt nicht. Das kennen wir ja auch, ich habe irgendwas vergessen, aber ich komme gerade nicht drauf. So halt. Ja, das kennen wir irgendwie alle.
Ja, und irgendwie fand ich das auch zu dem passend, was Taka gesagt hat, was er quasi tun kann, um sie eben da, dass er sie quasi irgendwie eine Idee hat, wie er sie ablenken kann, sozusagen auf
der technischen
Ebene.
Also genau, er macht sie ja blind quasi für diese eine Stelle, wo er ja diesen Patch eingesetzt hat. Und dieses Blindheitsgefühl, dieses, ich weiß, da ist was, aber ich weiß nicht was. Ich weiß, ich habe was vergessen, aber ich weiß nicht was. Dieses in dem Moment hat man ja auch eine gewisse Blindheit. Das ist ja genau
eher
das.
Von Taubheitsgefühl.
Ja, oder von mir aus auch Taubheit. Also es ist auf jeden Fall was abwesend.
Da ist einfach das Gefühl verloren gegangen. Ja. Ich fühle da nichts mehr an dieser Stelle,
Und dass es ein Gefühl ist und so, irgendwas stimmt hier, das ist alles total fein, aber halt das Timing ist halt schon arg.
Ja,
natürlich.
Und dann, ziehen sie es halt ab und genau in dem Moment haut dann halt auch Books Chip schon ab. Das ist schon sehr convenient, das Timing, aber gut.
Aber es ist halt vor allem für Taka.
Diese Plot-Convenience sei ihnen verziehen in einer Folge, die so klassisch nach Star Trek trieft.
Übrigens, ich wollte noch mal ganz kurz zu Nendoye kommen, weil eigentlich mag ich die ja. Also ich mochte die, obwohl die natürlich doch eine sehr, ich sag mal, im Verhältnis zum Rest der Föderation oder der Discovery-Anwesenden eine sehr fanatische oder sehr, sehr, wie sagt man, eine sehr drastische Richtung, repräsentiert. Also ich meine, es ist ja Isolationspolitik der Erde, die sie vertritt.
Aber sie ist auch unheimlich leichtgläubig.
Beziehungsweise, was ich hier halt glaube, und ich finde das halt so interessant, weil mit Ndoye haben wir halt einen Charakter, der, glaube ich, fast am realistischsten ist von allen, denn wenn wir uns umschauen, diese Art von, ich sag jetzt mal, isolationspolitischem, konservativem, Verhalten und Festhalten an Dingen, Zurückfallen auf alte Muster und eben mehr so in die, oder auch vielleicht auch mehr so in die fanatische Ecke gehen und sowas, das ist ja aktuell einfach brandheiß, das haben wir überall.
Ja,
ist
klassisch, eine klassische Reaktion auf Angst.
Und das ist genau, und das ist vielleicht das Realistischste, wenn wir das mit unserer Realität aktuell vergleichen, was wir hier an Figuren in der Episode haben tatsächlich.
Ja, also das ist ja auch so ein bisschen genau das, was wir dann bei Picard auch haben, ne? Mit der Konföderation, die halt auch einfach.
Wobei die ist schon drei Schritte weiter mit dem ganzen totalitären xenophoben System. Aber ja.
Genau, weil die hatten ja halt auch keine Föderationsphase.
Genau.
Gut, aber bevor wir zu Picard kommen, eine Folge haben wir noch. Also es
okay, meine Theorie.
Breakneck Speed sein. nächste Woche. Also ich hoffe, sie finden eine Lösung, die halt nicht so, okay, wir kommunizieren zwei Sätze und das war's.
Gut, aber du hast nur noch eine Folge. Also ich meine, das muss relativ zügig jetzt, glaube ich, gehen.
Ja, aber die Frage, also ich glaube schon, was ich da jetzt eben auch sehen würde, ist halt eben, du kannst es eben so quasi mit Plot-Convenience lösen oder du hast halt, wir finden irgendwie eine Lösung, die zwar schnell geht, aber trotzdem plausibler ist oder nicht jetzt nur nach Lazy Writing aus.
Fragen wir uns Überlebt Taka die Episode?
Nein.
Also da würde ich mich fast festlegen, nein.
Gut, sind wir uns einig. Überlebt Book die Episode?
Ja.
Ja.
Überlebt Books Schiff die Episode? Books Schiff die Episode?
Books Schiff muss die Episode überleben, weil Grudge ist auf Books Schiff.
Nein,
nein.
Grudge ist auf der Disco.
Ach richtig, die ist ja, ach genau, die hat sich ja noch über das Geschreie beschwert. Stimmt. Ja. Ach so, sein Schiff, ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Nee.
Aber also das fände ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn es nicht da wäre.
So, zwei Seasons, das Set ist abgeschrieben.
Auf der anderen Seite, das Set ist da, man muss es ja dann doch irgendwie nutzen, oder nicht?
Naja,
ja,
außerdem kann so ein Schiff
auch das
kannst du für die
schöne
eine,
Schiff bauen. Also,
so ein Schiff kannst du für die eine oder andere Storyline immer mal gebrauchen.
Ja, gut, ja, aber also, Set Redressing da drin ist Disco ganz gut.
Also ich würde sagen, ja, es überlebt.
Ich würde sagen, es überlebt nicht.
Ja, ich sehe auf jeden Fall, dass beides möglich ist. Einerseits könnte es sein, dass sie quasi Reno und Book da irgendwie rausholen und fertig und dann Taka mit dem Schiff untergeht oder eben, dass sie Taka anderweitig überwältigen und das Schiff auch mitretten können.
Hm. Also ich denke eher, Book und Reno kommen halt irgendwie raus aus dem Schiff. Und die Disco zerstört dann Books Schiff und dadurch wird dann halt die friedliche Einigung mit Tensi halt erst möglich.
Okay, also meine Theorie oder was heißt Theorie, aber die Frage ist eben, ob nicht vielleicht Book am Ende dann der Schlüssel für alles ist, denn wir wissen ja, dass Book ja diese Empathie hat beziehungsweise sich ja verbinden kann eben mit allem Lebenden um ihn drumherum und die Frage ist, ob das dann nicht am Ende der Schlüssel ist, mit dem vielleicht dann Kontakt zu CNC aufgenommen wird, also dass er quasi CNC zeigen kann, er kann ja auch seine Gefühle weitergeben, zeigen kann, was die Zerstörung von Quajon, die ja CNC gemacht hat, in ihm ausgelöst hat. Also genau dieser Terror und Trauer und all diese negativen Gefühle, die ja in ihm rumschwirren. Und das zeigt ja im Grunde CNC auch ihre eigene Erfahrung, spiegelt das ja wieder, weil CNC ja auch also die Heimatwelt zerstört worden ist. Und ich denke vielleicht, dass Booker am Ende der Schlüssel sein wird, was dann dazu führt, dass eben die DMA gestoppt wird. Und das würde im Grunde auch das Problem lösen, das wäre natürlich alles sehr convenient, aber das würde das Problem lösen, auch mit der Verurteilung wegen Hochverrats von Book, weil man kann ja seinen Retter nicht einfach mal so ins Gefängnis schmeißen hinterher. Ja, man kann vielleicht die eine oder andere Sanktion machen oder ein bisschen so, weiß nicht, aber also so, wie heißt es, ich hätte fast Arbeitsdienst gesagt, aber das ist der falsche Begriff. Wie heißt es denn, wenn du verurteilt wirst und musst irgendwie 1000 Stunden
Sozialdienst
machen oder so? Ja, irgendwie Sozialdienst oder irgend sowas. Also ich glaube nicht, dass er ganz ohne Strafe davon kommt, aber ich glaube, wenn man sozusagen großzügig gegenüber einer Nonne sein kann, dann kann man das auch gegenüber, und die auch jemanden umgebracht hat, dann kann man das auch gegenüber einem Book sein, falls er denn den Erstkontakt rettet. Ja, also das wäre meine Theorie.
Und wenn man will, ich meine, notfalls macht man ihn halt zum Gärtner der Akademie oder sowas.
Oder, also ich meine, wenn man sich so behilft und der Schauspieler von Booker tatsächlich in der nächsten Season nicht dabei ist, aus welchem Grund auch immer. Der hat, wenn er was anderes dreht oder so, man weiß es ja nicht. Dann hätte man aber so auch noch eine Tür offen, die Figur auch wieder für die nächste Staffel dann, also die übernächste Staffel dann zurückzuholen. Weil vielleicht muss er dann erstmal irgendwo, keine Ahnung, ein Jahr lang gärtnern. Als Strafe, weißt du so. Während die Discovery irgendwo anders rumfliegt und Missionen löst. Also man weiß es nicht. Ja. Ja, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, was ich noch sehr schön fand, ist, wie Burnham und Saru nochmal dargestellt worden sind. Also unabhängig davon, dass diese ganze Schreierei und auch dieses, ich kann für dich übersetzen, wie Tirina sich verhält und so weiter, also Logic above all und so weiter. Das war zwar alles vom Timing her auch ein bisschen, okay Leute, habt ihr nicht anderes zu tun? Aber was mir so gut gefallen hat, ist, wie die Freundschaft der beiden hier nochmal unterstrichen wurde. Dass die einfach wirklich gute Freunde sind. Das finde ich nett. Das gefällt mir.
Ja, also ich fand das gar nicht so entsetzlich deplatziert. Also im Gegenteil, wenn sie das halt weggelassen hätten, hätte halt der Folge so ein bisschen was, also so ein bisschen was, ein bisschen Menschlichkeit gefehlt, auch wenn das halt im Zuge von Star Trek immer unheimlich rassistisch klingt.
Ja, okay.
Gerade im Angesicht der Episode, die wir jetzt gleich besprechen.
Ja, ja. Übrigens nochmal hier Hut ab für Tig Notaro, also Reno. Ich finde, sie war zwar nicht sehr, also sie war häufiger als sonst in der Folge tatsächlich. Sie hatte jetzt keine riesige Rolle, weil sie saß da ja im Grunde nur rum und hat Lakritze gegessen. Aber ich fand, sie hat das ganz, ganz toll gespielt. Also ich habe ihr das sehr abgenommen. Ich finde, sie hatte diese eine Szene mit Booker, wo sie auch von ihrer eigenen Erfahrung von Trauer und Trauerbewältigung erzählt, ganz großartig. Also sie hat mir richtig Spaß gemacht, die hat es super gespielt. Und ja,
und,
also
und
sie darf...
War das nicht gerade die Beschreibung quasi ihrer Rolle in der ganzen Staffel?
Sie saß mehr oder minder, ja.
Stand oder saß irgendwo rum und hat Lakritze gegessen, aber
ja,
dabei halt wieder mal die passendsten Kommentare zu
genau.
den unpassendsten Zeiten gegeben.
Und war entweder sarkastisch... Oder, ja. oder
und hat irgendwie anders
oder
den Tag
empathisch, genau. genau.
Und ja. In der Situation, ich meine, wer sonst hätte gekidnappt werden können?
Und wäre so cool geblieben.
Und wäre halt aufs Buch, das wäre halt entweder Stamets gewesen, was ja. schrecklich geendet
was
hätte.
Was aber auch sehr viel eher aufgefallen wäre als.
Oder halt Tilly, was halt doppelt awkward gewesen wäre. Also ich meine, ja. Tilly hätte die ganze Zeit gequatscht. Also die hätte wirklich nonstop gequatscht. Mhm. Aber
übrigens, apropos Plot Convenience, wir wissen ja aus Star Trek, dass Kraftfelder auch so eingestellt werden können, dass man im Kraftfeld nichts hört. Also warum sie da einfach Reno alles haben hören und auch reden lassen, ist mir ein Rätsel. Aber ich meine, Plot Convenience halt, klar.
Ja, egal. Also
hat zu einer sehr schönen Rolle für Tig Notaro geführt und ja, also
und es war
das nochmal.
Insgesamt eine sehr schöne Folge.
Ja, sehr, sehr, sehr Star Trek, sehr Erstkontaktkommunikation, kein Krieg, sondern erstmal friedliches aufeinander zugehen und wie man das auch machen kann und dann auch, wie die Leute zusammengearbeitet haben, dieses Best-Practice-Beispiel. Ich finde, wir hatten so viel Star Trek hier drin, es war wirklich, und es war sehr schön. Es war sehr positiv alles.
Na, und sind wir mal gespannt, wie dann die kommende Episode wird, die dann ja das Staffelfinale ist.
Ich möchte
und die Frage ist auch, lösen sie es überhaupt auf oder sagen sie hier Cliffhanger from hell?
Vielleicht. Ich möchte noch eine Empfehlung rausgeben, weil ich in meiner Recherche für die Folge darüber gestolpert bin. Und zwar hat die NASA und SETI ein Buch rausgegeben mit dem Thema zum Thema Kommunikation mit fremden Spezies mit dem Titel Archaeology, Anthropology and Interstellar Communications. Und das ist als PDF frei auf der NASA-Seite runterladbar. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht es ist. Ich hatte gelesen, es soll ganz gut sein. Ich habe mir das Inhaltsverzeichnis mal angeschaut und habe mir es auch runtergeladen. Und ich fand, es klang super spannend. Es hatte mehr so ein bisschen den Touch von einem wissenschaftlichen Paper. Aber wenn euch das interessiert, gerade auch so
nee,
Kommunikation.
Das würde ich bei der NASA ehrlich gesagt auch,
ja,
auch erwarten,
auch
weil ich meine, Einstellungstests
Buch, also.
Bei der NASA sind ja auch unter anderem, zählen wir mal alles auf, was in hier, wie heißt der Film noch gleich mit Bruce Willis auf dem Asteroiden?
Armageddon,
genau. Zählt mal auf, was in Armageddon alles falsch ist, was so in der was so nie funktionieren kann.
Du kennst Armageddon, aber du kennst Arrival nicht. Ich gehe und gucke Arrival, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme.
Armageddon, Fun Fact, war die erste DVD, die ich in meinem Leben besessen habe.
Ja, es ist auch ein amüsanter Film, also Popcorn-Kino galore, aber ja, offensichtlich nicht mit so vielen richtigen Dingen drin. Nichtsdestotrotz, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das Buch runterladen, wir packen euch den Link in die Shownotes und irgendwann in einer einsamen langen Stunde, wenn ich mal Lust habe, werde ich mir das, glaube ich, auch durchlesen.
wer auch offenbar sehr viele einsame, lange Stunden hatte, denn so ganz dicht im Kopf kann er ja nicht mehr sein, unser lieber Q. Und damit kommen wir zur Star Trek Picard-Episode von dieser Woche. Folge 202, Penance auf Englisch oder Buße auf Deutsch.
Ja, was auch die 1:1 Übersetzung des Wortes ist. Ich habe das auch erstmal
nachschauen müssen. Wir setzen im Prinzip genau da an, wo wir letzte Episode aufgehört haben. Also wir sind weiterhin auf dem Chateau und halt Picard und Q fauchen sich gegenseitig in ihrer bekannt liebenswürdigen Art an. Mhm. Picard hat keinen Bock auf Spielchen, aber Q halt schon. Also Picard halt sagt, ja, ich I'm no longer your pawn. Und dann sagt Q.
Also ich bin nicht deine Spielfigur, die du einfach so rumrücken kannst, ja.
Genau, und dann sagt Q halt, nee, du bist nicht die Spielfigur, du bist das Brett, auf dem das Spiel gespielt wird, Junge.
Genau. Und dann sage ich mir, das ist eine tolle Antwort, aber was zum Teufel sagt das bitte schön aus? Also das ist immer so, Q ist wunderbar rätselhaft, wie er immer wunderbar rätselhaft ist. Aber in diesem Fall ist er besonders rätselhaft, weil du denkst, er sagt was Ordentliches aus und dann überlegst du und fragst dich, nee, Moment, hä? So ging mir das in dieser Szene die ganze Zeit.
Ja, aber früher hat er das halt immer so, ja, so ein bisschen spielerisch gemacht und so leicht arrogant. Und diesmal war er halt wirklich aggressiv und man merkt so, Moment mal. Vor allem auch wie er geredet hat und die Augen aufgerissen hat. Ja, Und offenbar hat John Delancey ziemlich starke Kontaktlinsen. Weil die hat man deutlich gesehen.
So genau habe ich ihm nie in die Augen geguckt.
Und da merkt halt auch so Picasso, Moment mal, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und also irgendwas hat EQ offenbar, weil ich meine, irgendeine Sicherung muss bei ihm durchgebrannt sein.
Also Picard sagt ja auch später in der Folge auch, er wirkte destabil und er sagt ja auch in dieser Szene zu Q, er sagt ja, Q, you are not well, also Q, dir geht's nicht gut, ja, also du bist nicht okay. Und aber Q reagiert da irgendwie gar nicht drauf auf diesen Einwand von Picard. Und das passiert dann natürlich auch, nachdem Picard, beziehungsweise einmal davor, einmal danach, nachdem Q ihn geschlagen hat. Und das war für mich echt ein Schockmoment, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Q war immer schon überheblich. Aber er war immer überheblich und arrogant, aber das Ganze war immer, wie du gesagt hast, Marcel, immer in so ein bisschen so ein spielerisches, ironisches, überspitztes, leicht lustiges war das verpackt. Und hier haben wir immer noch die Überheblichkeit und die Arroganz, die ist nicht weg, aber es ist einfach bitter ernst und man merkt, irgendwas stimmt nicht. Also es wirkt eher wie ein, also es wirkt nicht wie ein böser Q, weil wir haben hier ja auch den bösen Picard und das böse Universum. Es wirkt nicht wie ein böser Q, sondern es wirkt einfach wie ein, ja, ein Q, der irgendwas durchgemacht hat und jetzt
gebrochen
auf der anderen Seite, ja genau, rausgekommen ist. Ja. Und da ist natürlich auch wieder das Stichwort, die Folge heißt Penance, also Buße. Und Q sagt zu Picard, das hier ist keine Lektion, das hier ist Buße. Und da ist meine erste Frage natürlich sofort, Buße wofür? Was hat Picard denn Q angetan, dass Picard Buße leisten muss? Muss er Buße leisten als Repräsentant der Menschen?
Menschheim?
Denn ja, weil hier kommen wir quasi, haben wir den Bogen zurückgeschlagen zu der Pilotfolge von TNG, Encounter at Farpoint, wo Q ja schon mal Picard in die Verhandlung, in die Gerichtsverhandlung geschickt hat, als Vertretung der Menschheit, weil er sagt ja hier, the trial never ends, also die Verhandlung, die Gerichtsverhandlung endet niemals und du bist quasi wieder zurück, worauf ja hier dieser ganze Dialog mit dem Spielchen ja auch sich entspinnt. Und da kann man halt fragen, gut, wird Picard hier wieder als Vertreter der Menschheit gesehen und muss für die Menschheit Buße ableisten? Oder aber, was für mich ehrlich gesagt ein bisschen näher liegt, fordert Q Buße für etwas, was konkret ihm angetan wurde. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass hier was persönlich zwischen Q und Picard im Argen liegt. Und die Frage ist halt, was? Denn Picard ist sich keiner Untat bewusst, die zu Buße führen müsste, persönlich. Er fragt ja auch Q, wofür, warum, wieso, weshalb. Und Q sagt, du weißt wofür. Und Picard antwortet nicht, er verzieht nur das Gesicht. Und da frage ich mich, weiß Picard tatsächlich nicht, worum es geht? Oder will er nicht daran denken, dass etwas, was er vielleicht getan hat und dessen er sich bewusst ist, zu etwas als Folge geführt hat, was vielleicht Auswirkungen auf Q hätte haben können? Also irgendwie diese ganze Folge und dieses ganze Buße tun, Buße wofür, das ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen.
Ja, mich hat diese Szene auch und ich weiß immer noch nicht, was ich von der Szene insgesamt überhaupt halten soll. Der nächste Teil war eigentlich mehr so ein, wir haben hier so geile Props gebaut, guckt euch die mal an.
Ja, wir bewegen uns dann quasi wieder in Picards Arbeitszimmer sozusagen. Ja. Und das Arbeitszimmer auf der anderen Seite sozusagen in der dunklen Timeline ist genauso voll mit Easter Eggs und Referenzen und Kram wie in der anderen Timeline, nur halt jetzt mit anderen Referenzen, genau.
Ja, und zwar der richtig, richtig, richtig dunklen Sorte. Da wird ja auch im Ready Room erzählt, ja, am Anfang war so der Plan, dass da halt einfach nur halt Uniformen, Körperpanzerung etc. als Trophäen ausgestellt wird und dann halt wenn wir schon auf der dunklen Seite sind, warum nicht so richtig schön dunkel? Wollen wir nicht ein paar Schädel bauen?
Aber das ist aber auch geil, wenn man da so reinkommt. Da sieht man ja, da sind so, ich glaube, waren das 6, 1, 2, 3, 4, aber einige Schädel platziert auf so kleinen Puls und an diesen Puls oder kleinen Säulen, Holzsäulen und an diesen Säulen sozusagen hängen dann auch immer noch so Dinge, die zu dieser Figur quasi dazugehören. Und diese Schädel sind natürlich, Star Trek Referenz ohne Ende. Also wir haben den Schädel von Gul Dukat, der wohl in dieser Timeline dazu, also der Kampf mit Gul Dukat hat wohl in dieser Timeline dazu geführt, dass Picard auch in dieser Timeline einen synthetischen Körper hat.
Synthetisches Herz, synthetischen Körper, stimmt.
Körper. Dann haben wir General Martok, gegen den er im direkten Zweikampf gewonnen hat. Wobei,
die Klingonen halt durch genetisch engineierten Virus halt dezimiert hat, wo Q sagt, a nasty little creation.
Und war das jetzt nur ich oder erinnert uns das an die Founder? Ganz, ganz eindeutig, oder?
Naja, also ich meine, es ist ja nicht das erste. Der Virus aus DS9 ist ja exakt das gleiche.
Ja, ja. Also, dann haben wir
Sarek?
Ein Schädel von Sarek, genau. Der hingerichtet wurde übrigens vor Augen von Amanda und Spock.
Das weiß man nicht.
Also
vor wessen Augen.
Ja, okay. Stimmt, es könnte auch theoretisch Cyborg und eine der anderen zwei Frauen sein. Okay.
Ja, beziehungsweise die Frage ist ja auch,
sind es die gleichen? Ja.
Gibt es diese Mischung von Menschen und Vulkaniern in der Timeline. Überhaupt.
Richtig, genau. Stimmt.
Dann sehen wir noch einen Borg-Schädel.
Mhm, genau, das sieht auch geil aus, dieser Schädel mit diesem Aufsatz am Auge, weil der ist ja kein Knochen, aber der bleibt natürlich auch übrig.
Ja. Dann sehen wir noch einen Ferengi, und da sehen wir dann halt auch den Stab vom großen Nagus.
Nee, wir kriegen nicht nur einen Ferengi, wir sehen, er sagt explizit, es ist der Grand Nagus.
Nee, das wurde nicht gesagt.
Ah, okay.
Es ist nicht gesagt worden, aber man sieht es, weil halt der Stab von Grand Nagus, also Zaki lebt wohl nicht mehr.
So ein bisschen die Frage, war es Zack oder war es?
Es war auf jeden Fall ein Grand Nagus, ja.
Dann sehen wir noch
zeitlich
passend. Von einen Schädel von einer Spezies, die für Disco irgendwie entwickelt wurde, aber dann doch nicht benutzt wurde, sieht man im Hintergrund noch. So, ach hier, wir haben hier noch diese Konzepte rumliegen, benutzen wir sie doch.
Wir sehen auch noch einen Saurianer. Also wir sehen noch eine ganze Menge andere Dinge, ja.
Und
eine Menge Waffen, also alle möglichen Waffen, die man auch allen möglichen Folgen teilweise zuordnen kann, aber so ja, genau habe ich
Motto,
jetzt nicht.
Was haben wir noch alles im Lager rum?
Ja,
genau. Aber natürlich auch sehr spannend, dass hier, also im Gegensatz zu anderem, zu guten Timeline, werden hier halt Waffen präsentiert, ja. Also ich meine, womit kann ich jemand am besten töten?
Was ja auch Das kennen wir sonst halt eher von den Klingonen oder von den Hirogen. Die Vibes hatte das ganz viel.
Und während wir uns also dieses Zimmer anschauen und Picard da mit Q quasi durchläuft, lässt Q auch einfach mal so ein paar Zitate fallen, die sich natürlich auf alle möglichen Episoden auch beziehen von im Star Trek-Universum. Also zum einen sagt er ja, das hattest du letzte Woche schon genannt, Marcel, how quaint, how provincial, how yesterday's Enterprise of you. Ja, also wir haben hier yesterday's Enterprise und dann lässt er auch noch fallen in the mirror dark und Through the Looking Glass, ja, und wenn wir das hören, das sind alles Folgen, zumindest in The Mirror Darkly und Through the Looking Glass, wo es um das Spiegeluniversum geht, also wir kennen ja das böse Spiegeluniversum in Anführungszeichen, deswegen denkt man ja, glaube ich, auch als erstes, wir sind hier auch im Spiegeluniversum und später stellt sich ja dann raus, nein, wir sind nicht im Spiegeluniversum, wir sind in dem gleichen Universum, in dem wir vorher auch waren, nur ist hier was verändert worden an einer Stelle in der Zeit, also in der Vergangenheit und dadurch ist die Entwicklung eine andere. Und das ist noch viel gruseliger als das Spiegeluniversum, weil aus dem Spiegeluniversum, da kannst du halt auch wieder wegspringen, aber aus deinem eigenen Universum halt nicht.
Ja.
Und halt auch Yesterday's Enterprise halt auch so, hey, eine Veränderung in der Zeit und es geht ganz woanders hin. Also es ist so ein, hier, hallo, wir haben hier fünf Zäune in der Hand. Worum geht es in dieser Staffel?
Oder auch dieser Klassiker, das ist doch, ich weiß gar nicht mehr, wo das ursprünglich herkommt, aus welchem Buch, aber dieses, wenn man in der Vergangenheit auf einen Käfer tritt oder einen Schmetterling oder was auch immer und der stirbt, dass man ein Schmetterling, oder was der Schmetterling, dass man dann sozusagen in der Zukunft die Menschheit ausrottet oder die Welt untergehen lässt oder was auch immer. Also, dass du so einen Domino-Effekt quasi hast, ja. Genau das wird uns hier im Grunde gezeigt, denn es ist natürlich auch sehr convenient, dass nur durch ein einziges Ereignis die Timeline so stark verändert wird. Also sehr realistisch ist es auch nicht, aber natürlich ein schöner Plot-Device.
Namensgebliche Veranschaulichung dieses Effekts am Beispiel des Wetters stammt von Edward N. Lawrence. Das ist ein US-amerikanischer Physiker, Mathematiker, Meteorologe.
Okay.
Der halt so gesagt hat, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?
Ja, okay, dann war das, ja, okay.
Daher.
Deswegen ja auch der Butterfly-Effekt.
Genau.
Ja, und nachdem wir also uns da jetzt so ein bisschen durch dieses Arbeitszimmer bewegen, macht sich dann Q auch aus dem Staub und wir erfahren dann halt jetzt peu à peu im Grunde, wo die ganzen Charaktere sich befinden und natürlich auch Picard. Also ich meine, Picard ist auf dem Chateau, er befindet sich auf einer Erde, die offensichtlich, wo die Umwelt angegriffen ist und teilweise auch schon zerstört ist. Wir sind im 24. Jahrhundert. Und wie sich dann später herausstellt, in einem totalitären, xenophoben System. er hat bei sich daheim romulanische Haussklaven. Es fällt explizit der Begriff Sklave. Ja,
ja. Das sagt ja auch noch Q, als sie da eben durchs Haus unterwegs sind vorher.
Genau. Und Picard selber ist General. Und zwar der kaltblütigste, blutdürstigste, grausamste General, den dieses Universum je gesehen hat. Also ich sag jetzt mal, der böse PKTM, ja.
Ja, alles, was er macht, macht er halt komplett
gründlich.
Und richtig gründlich.
Ja, aber das fand
entweder
ich zum Beispiel auch sehr
schön. Entweder ist er der super Diplomat oder das blutdürstige Monster.
Das fand ich so schön, weil du siehst, dass Picard der Charakter Picard oder die Natur von Picard ist tatsächlich die von Perfektion von einem, der Großes erreichen kann. Und ob dieses Große dann im Guten oder im Schlechten ist, das ist dann natürlich eine andere Frage. Aber zumindest ist es ein Charakter, der Großes erreichen kann. Und das hat er in dieser Timeline auch. Nur ist diese Timeline eben eine für uns vermeintlich böse Timeline. Ja. Ja, aber das fand ich schön. Das hat mir gut gefallen, dass das hier sozusagen trotzdem der Fall ist.
Und wir bekommen halt eine Rede von ihm, wie er halt Leute dafür begeistern will, zum Star Core zu kommen. Es hatte für mich nur ganz, 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 ganz minimale Nazi-Vibes, diese ganze Darstellung.
Minimal ist gut. Ja. Also er spricht ja von puren Blutlinien und der Slogan, der klassische Slogan wohl für diese ganze Diktatur sozusagen ist: A safe galaxy is a human galaxy. Ja, also eine sichere Galaxis ist eine menschliche Galaxis. Das heißt also Menschen über alles. Ja.
Beziehungsweise und das, eine Galaxis der Menschen oder so ähnlich, habe ich gelesen, dass es das die Übersetzung in der deutschen Variante auch wäre.
Ja, das würde ja auch Sinn ergeben. Also, oder dass die, also es geht halt darum, dass die Spezies Mensch eben vorrangig ist. Und das bedeutet aber auch, dass die Menschen eben alle anderen Spezies um sich drumherum entweder unterjochen oder aber ausrotten. Denn die Menschen sollen die Galaxis
feiern verarschen. Sie auch, also der Nationalfeiertag, die Vibes hatte, ist halt Eradication Day.
Ja, also Vernichtungstag oder wie kann man ihn sonst nennen? Oder Ausrottungstag.
Ausrottungs-, Vernichtungstag, so die, oder Ausradierungstag, wenn man es ganz wörtlich übersetzen will.
Und an dem Tag befinden wir uns natürlich, na klar, es ist Eradication Day, ja, musste ich auch sofort übrigens an Picard Day denken, das ist zwar jetzt nur auf viel, viel kleinere Skala, weil es dann nur…
First Contact Day.
Ja, oder First Contact Day, dankeschön, das wäre das positive Pendant dazu, genau. Und wir haben aber Eradication Day, was bedeutet, dass Picard zum Hauptquartier der Confederation, die Federation gibt es nicht, sondern nur die Confederation of Earth, ja, dass er dahin muss, abgeholt wird mit dem Shuttle, denn er ist da also Ehrengast. Und hier übrigens noch nett zu erwähnen, hier in diesem Universum gibt es auch keine Enterprise, sondern Picards Schiff, das gloriose, große, tolle Schiff, das er geflogen ist, war die CSS Worldracer, also apropos Stargazer, ja. Und was ich auch noch sehr nett fand, war, dass er, also weißt du, völlig fertig von all den Infos, guckt sich die Rede an, ist in seinem Stuhl und denkt sich nur, bitte gib mir nur 3 Minuten Luft zum Atmen und sagt, bring mir doch bitte meinen Morning Drink, weißt du, so nach dem Motto, wenigstens kurz mal durchatmen und was trinken. Und was kriegt er? Er kriegt nicht seinen gewohnten Earl Grey, hot, nein.
Schwarzen Kaffee.
Schwarzen Kaffee, schwarz wie meine Seele, ja. Und was ich so nett finde ist, bei diesem Drehbuch hat unter anderem auch Shebbin wieder mitgeschrieben. Und kaum schreibt Shebbin am Drehbuch mit, haben wir wieder laute literarische Referenzen. Denn er seufzt nur und sagt, das ist tatsächlich der Zirkel, den Dante vergessen hat, ja. Also, und hier beziehen wir uns eben auf die 9 Zirkel der Hölle aus der göttlichen Komödie von Dante Alighieri. Ja. Und er sagt also im Grunde, dass hier diese Timeline sozusagen der 10. Zirkel der Hölle ist, ja. Und sehr, sehr schön. Und wir haben auch ein bisschen früher noch in dem Gespräch mit Q haben wir auch noch eine Macbeth-Referenz, also Shakespeare, wo es eben darum geht, dass Q sagt, du musst Buße leisten, du musst das Blut, das an deinen Händen klebt, abwaschen. Ja, da gibt es auch eine ganz berühmte Szene in Macbeth. Und ja, also wir sind zurück und wir haben wieder literarische Referenzen. Yay!
Genau, wir erfahren auch, dass was mit Laris passiert ist in dieser Zeitlinie, denn Laris lebt nicht mehr in dieser Zeitlinie. Denn,
vermeintlich lebt nicht mehr. Ich glaube ja bei Widerstandskämpfen nicht immer dran.
Also auf jeden Fall, sie wird für tot gehalten, ist mit Shaban gestorben, weil sie die Anführer des Free Romulan Movements waren.
Ja. Ja, und jetzt begegnen wir im Grunde allen anderen Charakteren, die sich ja auch wieder in dieser Timeline finden. Also Picard macht sich jetzt erstmal auf dem Weg zum Eradication Day, denn wer hat gerufen? Die Präsidentin hat gerufen. Und wer ist die Präsidentin?
Annika Hansen.
Yay! Und werft nur doch mal bei Annika Hansen? Seven! Ja, also Seven ist offensichtlich die Präsidentin der Confederation of Earth. Sie wacht also auf und das Erste, was sie feststellt, das ist das, was wir aus dem Trailer kennen, die Szene, dass sie kein Implantat mehr an der Seite hat, also über dem Auge, dass sie also rein menschlich ist, sprich wohl nie assimiliert worden ist. Und sie ist offensichtlich die Präsidentin der Confederation of Earth und verheiratet mit dem Magistrate of the Confederation, also sozusagen der First Husband. Und hier, kleiner Fun Fact, der Schauspieler, der den Ehemann spielt, ist in Wirklichkeit John Briones, der wiederum der Vater von Isa Briones ist, die wiederum die Schauspielerin von
Sochi
ist, genau. Da hakt es gerade, richtig. Also so viel zu Nepotism, okay. Aber es passte wohl. Ja.
Ja, und was halt auch bemerkenswert ist, dass Seven halt, merkt man sofort, okay, gut, scheiße, was ist hier? Und versucht es halt direkt zu analysieren, okay, schreibt irgendeine eine Formel an, okay, Kopf funktioniert noch, bin nicht ganz bescheuert. Dann so, ich kann riechen. Jo, Schmerzrezeptoren funktionieren auch, das kann kein Traum sein. Scheiße, das ist Realität. Was
richtig
ist hier eigentlich?
Also sie sagt so, okay, man kann im Traum nicht riechen, man kann im Traum die Schmerzen nicht spüren und so weiter. Es muss also echt sein. Und hier übrigens auch noch schön, ich bin kein Mathematiker, ich habe es auch nur mir angelesen, aber die Formel, die sie an den Spiegel schreibt, ist wohl die Eulersche Formel. Und die Eulersche Formel ist wohl in Mathematikernkreisen dafür bekannt, die perfekte mathematische Formel zu sein. Was natürlich auch wiederum zu den Überresten der Borg in Seven passt, ja. Also die perfekte Formel wird angeschrieben. Also auch sehr schön hier, ja.
Ja, und Seven kann sich auch relativ perfekt einpassen, weil sie merkt halt so, okay, hier muss man mit hartem Ton reden und sagt dann ja auch dann später erstmal zu ihrem Mann so, als er sie ihn fragt, so, du scheinst mir ein bisschen abgelenkt zu sein. Sag mir doch nochmal, warum ist dieser Tag so wichtig? Und dann können wir darüber reden, ob ich meine Prioritäten falsch setze.
Ja, also diese ganze, ich sag jetzt mal, ihre ganze
Seven kann unheimlich gut den Badass raushängen lassen.
Vermeintlich gefühlsarme Art, weil das ist ja das, was Seven immer vorgeworfen wurde, was ja ein Überbleibsel einfach aus ihrem Leben als Borg ist. Das kommt ihr hier in dieser Welt sehr, sehr zugute. Und sie schafft es ja auch, obwohl sie innerlich wahrscheinlich ein bisschen panisch ist, schafft sie es doch ganz gut, das sozusagen diese Panik in Zaum zu halten. Also ich finde, sie ist schon recht überzeugend.
Ja.
Und
also sie im Gegensatz ruft, zu Jurati.
Ja. Ja, ich wollte nur noch kurz eins dazu erwähnen, und zwar sie ruft ja dann noch auf ihrem, ich sag jetzt mal Tisch oder was, also auf dem Panel ruft sie ja auch noch Informationen ab, und um sich dann mit Cristobal, also mit
Rios,
danke, ich bin heute so namenlos, mit Rios dann zusammenzuschließen und mit ihm zu reden. Aber was schön ist, wenn man da also ein Standbild macht und genauer ranzoomt, da kann man so ein paar schöne Easter Eggs finden und aus diesen Informationen. Und zwar kann man wohl, zum Ersten kann man sehen, dass wohl Vulkan und Romulus, also Niva, existiert, dass also die Vulkanier und die Romulaner sich wohl auch in dieser Timeline vereinigt haben. Wahrscheinlich sogar als Front gegen die Confederation, man weiß es nicht, aber es könnte sein. Also Niva existiert und dann fallen ein paar Namen im Zusammenhang mit Militärberichten, also Schlachten, die geschlagen wurden oder die gerade eben darin sind, geführt zu werden. Und es fällt zum einen der Name General Sisko.
Was nicht Ben Sisko ist.
Ja, man weiß es nicht, ob es Ben Sisko ist, aber ich persönlich bin der Meinung, es ist Jennifer Sisko. Aber natürlich könnte es genauso gut auch der Sohn oder der Vater sein. Man weiß es nicht.
Der Vater wäre zu alt.
Nein, du weißt es ja nicht. Weißt du ja nicht, ob vielleicht ist der Vater. Ja, ich meine, Picard, guck mal, wie alt der ist. Es muss nicht sein. Es kann auf jeden Fall jemand anders als Benjamin Sisko sein. Und ich persönlich bin der Überzeugung, es ist jemand anders als Benjamin Sisko.
Ja,
aber
weil,
natürlich wird Benjamin Sisko uns nahegelegt.
Ja, und genau weil es uns so nahegelegt wird, glaube ich nicht dran, dass wir Ben Sisko zu sehen
bekommen. Meinst du, Jurik Lofton taucht auf?
Weiß ich nicht, ob es überhaupt auftaucht. Können wir ja gleich noch zukommen.
Also Sisko
beim Ausblick, was dann die nächsten Folgen passiert.
Erwähnt werden auch noch Field Commander Tuvok und Lieutenant Colonel. Der war in den Infos drin. Der wurde erwähnt, Lieutenant Colonel Tasha Yar. Und alle schon so, oh mein Gott, Tasha Yar. Ich meine, es wurde Yesterday's Enterprise genannt und Tasha Yar in einer Folge. Also man kann nur hoffen. Und General Mines O'Brien taucht auch in den Papieren auf.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Ja.
Screenshot.
Also es ist schon sehr geil.
So, und da hat man den Production Designern halt angemerkt, okay, wir können Name-Dropping spielen. Wen wollen genau. wir alle abhaken?
Die kennen ihren Canon.
Richtig. Und aber nicht nur die tauchen auf, sondern wer auch kurz auftaucht, oder was heißt kurz auftaucht, aber wer kurz mal ins Bild kommt, ist Adam Soong. Und zwar sehen wir eine Statue von einer Figur namens Adam Soong, die halt aussieht wie Brent Spiner und zur Soong-Familie gehört. Und am Fuß der Statue und auch dann als Lautsprecheransage kommt dann immer wieder diese Nachricht, a safe galaxy is a human galaxy. Also offensichtlich gibt es eine Figur, Adam Soong aus der Soong-Familie, die auch irgendwie in dieser Timeline eine Rolle spielt.
Ja, und das ist ja der Charakter, den Brent Spiner diese Staffel Richtig. Spielen wird. Spielt, und den ja. Q ja auch mit einbindet in seine
Pläne, ja. Also das ist das, was wir hier jetzt erstmal haben. Und wie gesagt, es ist Eradication Day. Das heißt extra Sicherheit. Es kann nicht gebeamt werden, es kann nicht kommuniziert werden und es wird quasi alles zugemacht, um dann genau das zu machen, was an Eradication Day wohl immer gemacht wird, nämlich die Feinde der Confederation auszulöschen. Richtig. Und in diesem Fall, kommen wir gleich dazu, wer denn ausgelöscht werden soll. Aber vielleicht können wir uns gerade noch mal schnell anschauen, wen es alles noch gibt. Also du hast jetzt noch Jurati erwähnt.
Genau, also der Jurati ist im Keller eingesperrt.
Also nochmal sehr
Wissenschaftler gehört.
Und muss die zur Auslöschung anstehende vorbereiten
und warum muss gerade sie präparieren, denn es soll die Borg Queen halt
ausgelöscht werden.
Weil sie ist halt die letzte Überlebende der Borg und damit sollen die Borg halt durch Picards Hand
ausgelöscht
werden, und der möchte dann danach auch gerne den Titel Borg Slayer haben.
Genau. Ja, und Jurati, wie gesagt, ist ja dann im Keller und redet mit sich selber und ist auch leicht panisch und meint auch, ich bin total vereinsamt, was sie daran festmacht, dass sie wohl eine Software entwickelt hat, namens Spot 73 oder aber auch kurz Miau. Eine Katze, sieht aus wie eine Zeichentrickkatze, die eben auf so einem Pad auftaucht und mit ihr halt redet und interagiert. Also offensichtlich hat sie da was programmiert, als eine Art Freund.
Jurati ist einfach Jurati in der Situation. Ich finde das so wunderbar erfrischend. Es gibt ja einige, die dann auch geschrieben haben, auch Sean Ferrick von Track Culture, fand ja Jurati so unfassbar daneben, so hey, die sollte eigentlich die intelligenteste von allen sein und wird halt nur für einen Comic Relief genutzt, wenn ich so, nein, Jurati ist genau so, wie sie immer war.
Ja, und vor allen Dingen, sie löst ja am Ende auch das große, also sie löst ja auch dann das Problem am Ende nur aufgrund von ihrem Coding oder was auch immer sie dann, oder Hacking, kommen sie dann auch weg. Aber sie ist halt immer schon so ein bisschen der Typ zerstreuter Wissenschaftler, oder?
Genau, also, und das finde ich halt einfach so.
Und das ist auch, das ist
wunderbar.
Comic Relief, ja, auch das.
Aber es ist extrem realistisch. Also ich meine, jeder, der mal längere Zeit an einer gerade naturwissenschaftlichen Fakultät einer Universität verbracht hat, dem fallen spontan drei Professoren ein, die genau in das Muster reinfallen.
In den Humanoria-Fächern gibt's die auch, also insbesondere in den etwas, so Linguistik und so findest du die auch durchaus mal wieder. Aber ja, übrigens hier auch noch eine kleine Referenz. Spot 73, wir erinnern uns an Spot, die Katze von Data.
Von Data, ja.
Genau. Übrigens wird Spot hier gesprochen von Patton Oswalt, der ja auch bekannter Star Trek-Fan ist und amerikanische Comedian. Also den kennt man vielleicht auch. Ja.
Und die Borg-Queen ist halt eher eine klassische Borg-Queen, wie wir sie halt kennen.
Und sie befindet sich halt auch nur mit dem Oberkörper, also der Oberkörper, der Unterkörper.
Also den Teil, den wir letztendlich aus First Contact kennen?
Richtig, befindet sie sich in so einem Stasisbehälter eben im Labor und es wird wohl an ihr eben geforscht, beziehungsweise vielleicht auch gefoltert, also das weiß man nicht, ja, aber liegt nahe die Vermutung.
Ich glaube, das ist in dem Universum gleichbedeutend.
Ja, gut. Und du hast es gesagt, das Kollektiv ist tot. Also sie ist die letzte Borg-Queen, was ja auch mental wohl zusetzt. Und interessant hier aber natürlich, was sie sagt. Sie sagt nämlich, als sie Jurati sieht, time is broken. Also ihr ist klar, dass sie merkt, dass hier was nicht stimmt mit der Timeline, was auch wohl damit zusammenhängt, dass sie quasi irgendwie mit der Zeit verbunden ist. Also sie kann da Sachen spüren und rausfinden.
Das ist ja das, was Annika Sevenshot Hansen dann erzählt, weil
ja.
Als halt Seven halt reinkommt, Jurati, ja, Seven, schön dich zu sehen. So, Seven? Hä? So, was ist, und Jurati braucht halt einen Moment, so, Moment mal, hier tickt alles ein bisschen anders und hat dann nachher halt so die perfekte Cover-Story sich in ihrem Kopf zusammengesponnen, wieso halt da unten gerade alle zusammenhängen und was nicht noch alles und da hat dann auch eine Erklärung für den Namen Seven, mich her best pal Annika Sevenshot Hansen.
Aus der Uni-Zeit.
Ja. So,
ja, sehr schön.
Yes.
Ganz ehrlich, wenn ich ihr Ehemann würde, würde ich es auch nicht glauben. Aber trotzdem, es war good try. Schöner Versuch. Und die Borg-Queen ist es aber letztendlich auch, die das Ganze dann auflöst. Also zum einen sagt sie, time is broken und dann sagt sie ja auch noch später, this world is a lie, the fiction of the what if and the what was. Also was wäre sozusagen und was wäre gewesen, wenn und wie und überhaupt. Diese ganze Welt ist eine große Lüge und die Zeit ist kaputt sozusagen.
Wir fangen da schon an, ganz viele Borg-Queen-Jurati-Vibes geschippt zu bekommen.
Richtig, weil nämlich die Borg-Queen ja sich sofort Jurati zuwendet und sagt, und sie eben auf dieses Gefühl anspricht, dieses Gefühl von Verlorenheit und Einsamkeit. Not und das belonging. Ist ja genau das, wo sie, wenn sie eine Borg wäre, gegen ankämpfen würde, weil es gibt kein einzelnes Individuum bei den Borg. Es gibt nur ein Wir, ja. Also, diese Beziehung, die sich jetzt schon entwickelt zwischen Jurati und der Borg-Queen, lässt mich sehr, sehr, sehr beängstigt für Jurati zurück. Also
es gibt ja auch diese langen Blicke am Ende, wo man halt schon so merkt, so, es gibt ja nicht wenige, die vermuten, dass da noch eine Assimilierung stattfinden wird.
Ja. Übrigens, bevor wir zurückkommen zu Borg Queen, können wir vielleicht noch kurz noch mal rausspringen.
Frühstücken wir noch kurz Elnor und Ruffy
richtig.
Ab.
Richtig, genau.
Denn Elnor ist in Okinawa, was in Sevens Briefing erwähnt wird. Denn er ist ein Terrorist, ein Widerstandskämpfer. Und
ja, er ist in einen Widerstandskampf verwickelt. Ob er das dann ist, ist die Frage, aber ich vermute mal.
Ja, und da werden halt Raumschiffe oder Shuttles in Hochhäuser gesteuert. 11. September, ihr hört die Dapsen.
Mhm. Und pro unterjochte Feindelswelt 1.
Genau.
Also sie zählt ja dann auf Vulkan, Romulus oder was auch immer, also die verschiedenen Welten, ja.
Genau, und die Begleitung von Elnor wird halt auch prompt erschossen. Er kann durch sein Kovat Milat-Training halt entkommen, bis er halt gestellt wird. Aber als er gestellt wird, kommt da jemand anders noch an, der sich auch wunderbar in diese, okay, alles ist hier ein bisschen crazy, Welt wunderbar einfügt. Ruffy nämlich. Denn Ruffy erschießt halt mal die StarCorp-Polizisten, die da halt sind. Und als dann halt Verstärkung kommt, hält sie halt Elnor die Waffe an der Hand. So, hier, der bleibt am Leben, den will ich noch verhören.
Ja, und es stellt sich ja dann raus, sie ist der Chef der
Security.
Ja. Richtig, Head of Security. Also wie praktisch natürlich auch. Und was aber so süß ist, sie so, also hat die auch schon in der, also andersrum, in der ersten Staffel hat die die Leute nicht so oft Honey und Baby genannt, oder? Ich meine, ich weiß, dass das Absicht ist, weil man eben damit auch klar machen möchte, dieses mütterliche Verhältnis, das ja mittlerweile Ruffy auch zu Elnor hat. Sie sagt ja auch, hat in der letzten Folge ja auch gesagt, ich werde dann auch mal auf die Excelsior gehen und mal meine schützende Hand über ihn halten. Er ist uns zu ehrlich, das kann zu Problemen führen. Aber das ist mir hier irgendwie ist mir das im Ohr hängen geblieben, dass sie ihn
naja,
weil also sie sagt ja da zum Beispiel auch zu dir, es tut mir echt leid, Baby, aber ich muss jetzt und hält ihm so die Waffe an den Kopf und ich dachte so, hä?
Naja, das passt eigentlich wunderbar auch rein, wo weil mit Jurati in der ersten Staffel so hier willst du mal ein bisschen mit Tante Ruffy reden gegenüber Jurati? Also das passt da schon ganz gut rein. Also das ist also nicht mehr und nicht weniger als letzte Staffel, finde ich.
Naja, und Ruffy und Elnor treffen ja dann auch relativ zügig auf Picard, der sich ja auf den Weg gemacht hat zum Hauptquartier, weil er ja Ehrengast ist. Und die drei kommen dann zusammen und machen sich dann und treffen dann auf Seven. Und das ganze Gespann macht sich dann auf den Weg
die,
eben.
Die Szene davor finde ich noch viel interessanter, weil eigentlich Verhör von Alien-Terroristen, dafür gibt es offenbar eine eigene Abteilung. Mhm. Auf Befehl halt von Sevens Mann hin, also an der Authority vom Magistrat.
Mhm.
Und Ruffy sagt so, nee, den verhöre ich. Ich habe hier die Autorisierung dafür. Und fragt er so, von wem denn? Ja, on my authority. Und die so, okay.
Picard.
Scheiße, wenn ich jetzt nicht den Schwanz einziehe, bin ich tot.
Ja, der sich in der Zwischenzeit anscheinend auch so ein bisschen in seine Rolle eingefunden hat.
Ja,
ist auch
ja.
Sehr, sehr passend.
Ja, und die machen sich dann
wo es ja auch halt einen wunderbaren Dialog zwischen Ruffy und Picard gibt, wo Ruffy sagt, hey, are you still in the JL? Also und Picard so, ja, nee, ich weiß es auch nicht mehr so wirklich.
Ja, aber er ja dann dazu, ach und übrigens, Seven ist ja Präsident und verheiratet. Und ich so, ah, sie hat wohl ihre Bindungsängste besiegt. Weißt du, so, ja.
Diese also, ganzen sarkastischen Spitzen überall in dieser Episode sind, ach, wunderbar.
Es war schon sehr, sehr schön. Und auf jeden Fall treffen dann jetzt alle aufeinander und machen sich dann eben auf den Weg zu Jurati. Und wen wir aber tatsächlich nur ganz kurz erwähnt hatten, aber noch nicht wirklich mehr besprochen, war noch Rios. Denn den treffen wir ja auf der La Sirena. Dort kämpft er an vorderster Front als Colonel gegen die Vulkanier, genau. Und somit haben wir praktischerweise jemanden mit einem Raumschiff zur Hand. Und er und Seven kommunizieren miteinander und stellen bei dabei fest, sie sind beide, also quasi nicht in diesem Universum daheim. Und Rios wird jetzt zurückbeordert eben zur Erde. Und und welchen Plan haben sie denn jetzt vor auszuführen? Der kommt nämlich jetzt, denn als sie dann auch im Labor auf die Borg-Queen treffen, ist die Borg-Queen diejenige, die das Ganze auflösen kann. Also zum Ersten erkennt sie ja Picard wieder, denn sie spricht von Locutus. Und zum Zweiten
und sie
erkennt sie natürlich
ja auch von Seven und sagt halt, hey,
richtig,
du
sie
bist dann und dann assimiliert worden.
Genau, sie erkennt auch Seven wieder. Das heißt, da sind zwei bekannte Figuren, die sie wiedererkennt. Und Picard weiß ja ganz genau, dass die Borg-Queen eben da mit diesem Franchise zu bemühen, timey-wimey, wibbly-wobbly-Dings da in Kontakt steht. Und deswegen fragt er die Borg-Queen, was denn hier los ist. Und die beantwortet es eben. Die sagt ja, also es ist wohl wahrscheinlich von Q, zumindest legt das ja Picard nahe, es ist in der Vergangenheit an einer expliziten Stelle was geändert worden. Und sie sagt auch konkret, wo und wann. Und
2024 in Los Angeles.
Genau. Und jetzt ist der Plan eben, dass sie dahin zurückspringen in der Zeit und versuchen, das eben zu verhindern. Und Q hat ja auch gesagt, dass er eine Sache geändert hat in der Vergangenheit. Also das hat er ja zugegeben. Und jetzt diskutieren sie ja so schön auch erstmal, was können sie machen? Und Ja, also meinte er so, Zeitsprünge kann man machen, aber es ist alles nicht ganz so einfach. Und dann erwähnte er halt verschiedene Varianten, die wir in Star Trek schon gesehen haben, wie man denn Zeitsprünge machen kann. Und unter anderem erwähnte er auch eine Variante, die uns ja auch sehr bekannt ist, nämlich ganz klassisch das Slingshot-Manöver um die Sonne. Sprich, man katapultiert sich eben um die Sonne herum. Und das haben wir unter anderem gesehen in der Originalserie in der Folge 1.21. Namens Tomorrow is Yesterday, wo die Enterprise in die 60er zurückgeschleudert wird und wo wir es natürlich auch ganz prominent gesehen haben, ist im vierten Film. Also mit den Wahlen, besagt der Film.
Mit den Wahlen, genau.
Genau, The Voyage Home, wo sie eben auch um die Sonne drum geflogen sind. Und da war es nämlich so, dass Spock quasi diese ganze Mathematik im Hirn kalkuliert hat, die man dazu braucht. Und jetzt wird auch gleichzeitig endlich mal beantwortet, warum das nicht öfter gemacht wird in Star Trek, weil man sitzt ja da als Zuschauer und denkt sich, also wenn das so einfach ist, in der Zeit zu springen, so einmal um die Sonne katapultiert, rund, fertig, warum wird das da nicht öfter gemacht in Star Trek? Ja, weil man offensichtlich jemanden braucht wie Spock oder in diesem Fall wie die Borg Queen, die in der Lage ist, diese ganzen komplizierten Berechnungen, die man dazu braucht, eben im Kopf zu machen. Und sie haben jetzt keinen Spock, aber sie haben die Borg Queen und die kann das. Und die Borg Queen wird sozusagen überzeugt davon, dann da mitzuziehen und denen zu helfen. So nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja.
Ja, also, interessant ist halt auch, wie sie überzeugt wird. Weil Seven überzeugt sie nach dem Motto so, hier, sollen wir dich gleich auf der Bühne hinrichten oder möchtest du ganz gerne zurück in Delta Quadrant zu deinem Kollektivchen?
Ja, und aber natürlich ist es auch sehr schön, dass sie hier ja im Grunde genau das macht, was die Borg ja mit ihr gemacht haben. Also nach dem Motto, hier kriegst du mal deine eigene bittere Pille zu schmecken. Denn so wie die Borg uns ausgelöscht und assimiliert haben, so haben die Menschen dich in diesem Universum ausgelöscht und sind dabei, dich jetzt zu assimilieren, beziehungsweise à la Resistance is futile, ja, also Widerstand ist zwecklos, dich zu auszurotten. Und ja, natürlich ist die Aussicht auf eine alte Timeline schöner für diese Borg Queen und so überzeugt sie die Borg Queen. Ich meine, wir vertrauen ihr weiterhin nicht, aber zumindest ist sie ein guter, wie sagt man, Ellie, wie sagt man auf Deutsch, Partner,
ja, Ali,
den man haben kann,
ja,
der einem da hilft, genau. Und ja, und jetzt versuchen sie halt, wie gesagt, zu Rios aufs Schiff zu kommen und dann, diesen Zeitsprung zu machen. Aber natürlich, was passiert? Wir haben ja Eradication Day und Eradication Day bedeutet, dass die Sicherheitsstufe irgendwie auf 100 hochgeschraubt wurde. Das heißt, man kann nicht mehr beamen, man kann nicht mehr, also man kann auch nur noch teilweise nur noch rauskommunizieren. Und jetzt müssen sie erstmal diese Sicherheitsstufen und Sicherheitsvorkehrungen überwinden. Und das stellt
das ist
sich
ja
alles
offenbar
nicht so einfach
was Seven nicht einfach so außer Kraft setzen kann, ähnlich wie es halt, weil diese Sicherheitsvorkehrungen halt auch zu ihrem Schutz getroffen werden. Hm. Und das ist ja was, wer sich die 9/11-Doku auf Apple TV Plus angeguckt hat, die von der BBC produziert wurde, ja am 11. September auch in den USA passiert ist. Dass der Secret Service halt einfach den Präsidenten überstimmt, dann so, ja, wir fliegen dich nicht zurück nach Washington, vergiss es. Du hast hier gerade mal gar nichts zu sagen. Wenn es um deinen eigenen Schutz geht. Und genauso ähnlich, also ich meine, sie versuchen es nicht, aber das sind, denke ich mal, die gleichen Hintergründe letztendlich.
Mhm. Naja, und gut, also müssen sie gute Miene zum bösen Spiel machen und müssen also Picard und Seven müssen dann kurz mal weg und auf die große Bühne, um da vermeintlich die Borg-Queen zu erschießen, während eben Jurati und Rios und Ruffy versuchen, diese Sicherheitsvorkehrung aufzuheben, was ihnen ja dann am Ende auch gelingt, aber leider nicht bevor Seven und Picard die Borg-Queen vor den Augen der gesamten Öffentlichkeit kurz mal entführen, sprich zu Hochverrätern werden. Ja, also die obersten Köpfe dieser Diktatur, der Diktator selber wird zum Verräter. Also das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Und Wir enden mit dieser Folge dann auch auf einem riesen Cliffhanger.
Ist halt aber auch eine sehr realistische Darstellung, wie halt totalitäre Systeme funktionieren. Dass man halt keinerlei Probleme hat, den Herrscher auszutauschen letztendlich, wenn er halt nicht mehr in die Richtung passt. Das
gut, aber ja, dass der Herrscher natürlich von sich aus das ganze System, Glaubenssystem und alles verrät, das ist, glaube ich, ungewöhnlich.
Klar, das ist ungewöhnlich, aber was ich auch schön fand, war die Szene im Security-Bereich mit Ruffy und Elnor, wo so Ruffy reinkommt, der hier, der Typ hat gerade, den ich hier gerade verhört habe, der hat gerade zugegeben, dass er ein Virus hochgeladen hat. Den muss ich jetzt gerade mal aus dem System rausholen. Und hier, Jungs, ich habe euch was zum Spiel mitgebracht, frohe Weihnachten, so nach dem Motto. So, hier wollt ihr nicht mal einen Romulaner foltern, wollt ihr nicht mal ein bisschen Spaß haben. Und das funktioniert halt wunderbar, weil die Leute sind alle blutrünstig und stürzen.
Dumm.
Ja, blutrünstig und dumm und stürzen sich halt auf Elnor, während halt Ruffy so, ach ja, und so Wumms, Schilde runter. Und dann so, warte mal, was machst du da eigentlich? Und dann so, Elnor, jetzt sind sie deine. Viel Spaß.
Genau. Und der alte Krieger quasi, also für den ist das ja alles, der macht das mit der, ich sag jetzt mal, ja, der Arschbacke, ja. Also
was aber
das ist sehr, sehr schön.
Hat, war halt so, please choose to live. Dieser Satz hat gefehlt, der hätte dann auch wunderbar reingepasst.
Wobei, selbst wenn sie das gechoost hätten, selbst wenn sie das gewählt hätten, hätte er sie, glaube ich, trotzdem ausgenockt. Denn das macht er jetzt innerhalb von zack, 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 drei irgendwie Zügen liegen die da ausgenockt da. Also er hat sich quasi vorher nur verprügeln lassen.
Genau, und halt die Kommunikatoren sind halt nicht nur Kommunikatoren, sondern praktischerweise halt auch gleich noch Messer. Wo ich mir halt auch denke, so, wie pervers muss man denken, um auf die Idee zu kommen, aus einem Kommunikator ein Messer zu machen?
Wir sind in der dunklen Timeline.
Nee, das dunkle Universum. Ich meine, als kreativer Kopf sich das auszudenken.
Ach so, ja, gut. Ja, offensichtlich. Ja.
Also das ist.
Also beziehungsweise der eine von den Guards versucht es ja als Wurfstern zu benutzen und trifft halt seinen Kollegen.
Also es ist wirklich mit sehr, 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 sehr viel Liebe zum Detail halt gemacht. Ja, sie kommen dann halt noch raus und wollen halt los. Und dann gibt's halt den Präsidenten-Override und die Schilde von Rias sind runter und sie werden geboardet.
Da kann man sich halt auch fragen, wenn der Präsidenten-Override der Präsidenten-Override ist, wieso hat dann Seven ihn nicht overriden können? Aber wahrscheinlich ist der Präsidenten-Override extra nur für den Magistrat sozusagen, damit der Präsident nicht selber sagen kann. Oder ich meine, gut, Seven weiß ja eigentlich auch nichts davon. Das ist vielleicht das Problem.
Na.
Aber und wir enden halt auf einem schönen Cliffhanger. Also wir haben ein
also
eine
schön ist der Cliffhanger,
naja,
ist er also nicht mit einem auf dem Boden dahin siechenden Elnor.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir haben eine Schachmatt-Situation plus eben ein Elnor, der angeschossen wurde. Und Leute, wenn die mir Elnor jetzt in der nächsten Folge sterben lassen, dann bin ich ernsthaft böse. Weil ich vermute, das wird vielleicht passieren. Und ich hoffe dann, dass am Ende die Timeline gerettet wird und Elnor dann wieder lebt. Aber ich vermute, sie werden ihn jetzt hier tatsächlich sterben lassen.
Ja, aber es gibt ja die Szene aus dem Trailer, wo halt Ruffy halt über Elnor halt
gebeugt ist, ja. Na,
was halt.
Übrigens das hat mich sehr erinnert an die Sterbeszene von
Egypt.
Ja, genau, sah genauso aus, ja.
Und von dem her schauen wir mal, was das nächste Folge wird. Also wir werden in der nächsten Folge, hat ja sowohl Trailer als auch Preview aus dem Ready Room gezeigt. Da gibt's ganz kräftige Borg-Queen-Jurati-Vibes in der nächsten Folge.
Ja, wobei die Borg-Queen lässt sie ja dann also erstmal in Ruhe, zumindest beim ersten Versuch. Die Borg-Queen übernimmt, das können wir sehen im Trailer, die La Serena. Also das ist ein bisschen scary, aber hoffentlich führt sie dann diesen Zeitsprung aus. Und die nächste Folge heißt Assimilated. Also ich vermute, sie wird wahrscheinlich in Deutschland auch nur mit assimiliert übersetzt werden. Aber also vielleicht vereinnahmt oder wie sollte man es übersetzen? Oder,
Also wenn sie das mit was anderem als assimiliert übersetzen, dann gehören die Übersetzer halt echt wirklich gesteinigt dafür. Was ich auch schön fand in dem Preview-Clip, den wir aus dem Ready Room bekommen haben, die Musik, die da drunter liegt, hat auch wieder Versatzstücke aus dem First Contract Soundtrack. Mhm. Nämlich diese Szene, als die Föderationsflotte den Borg-Kubus angreift. Mhm. Davon gibt es Versatzstücke da drin, dieses mhm. Das war ganz nett. Also da hat Jeff Russo mal wieder ganz tief im Stapel von Jerry Goldsmith gegraben und wieder was ausgepackt. Und
ich fand ja von der Szene, wie Jurati die Borg Queen an den Computer der La Sirena anschließt, wie sie schon so einen genießerischen Gesichtsausdruck hat, das fand ich so passend.
So übrigens. Dieses,
oh ja.
Ja, also wie gesagt, wir trauen ihr ja nicht, aber wenn sie den Zeitsprung ausführt, dann reicht mir das erstmal. Übrigens, Soji und Guinan tauchen in dieser Folge erstmal nicht auf. Also mal gucken, wo und wenn wir die in dieser Timeline wiederfinden. Also jetzt haben wir erstmal nur die Basis-Crew sozusagen. Und
jetzt ist halt die Frage, wo geht's nächste Episode weiter? Also wir wissen aus dem Standalone-Trailer, den ihr auch auf StarTrek.com findet, dass es in der nächsten Folge das Slingshot-Manöver gibt. Und dann landen wir danach halt in 2024. Und da wird's dann halt interessant, weil ich meine, die Borg-Queen sagt ja, sie sollen den Watcher finden. Das ist erstmal die Frage, wer ist das? Also es ist irgendeiner offenbar mit weißen Augen, mutmaßlich.
Na, aber das Problem ist, es gibt ja mehrere mit weißen Augen, da haben wir ja schon wieder das Problem, weil sie reden ja von The Watcher und nicht The Watchers.
Na, und da ist halt die Frage, wohin geht das Ganze? Also ich habe es ja schon auf Twitter kundgetan. Q rekrutiert ja Adam Sung, um ein Problem zu beseitigen. Das ist diese lustige Szene mit der blauen Patrone.
Ja, und auch da natürlich wieder, seit wann hat Q sich in dieser Art und Weise eingemischt? Doch eigentlich normalerweise nie. Das ist jetzt ja auch irgendwie neu.
Ja, und da wir in L.A. sind, und wir haben ja im bisherigen Trailern ja auch schon die Sanctuary Districts gesehen. Also, hallo, Past Tense war der DS9-Zweiteiler ja mit Gabriel
Bell. Ja, mit den Bell Riots, ja. Genau. Aber, ja, mach es mal zu Ende. Ich habe da noch eine Frage zu.
Also meine Vermutung wäre, dass halt Adam Sung halt irgendjemanden beseitigen soll, damit halt die Bell Riots nie passieren und halt die Menschheit nie aufwacht. Das wäre halt meine Vermutung. Und damit könnte man halt auch das Cisco-Problem halt umgehen, wenn halt Avery Brooks nicht zurückkommt. Ja, mein Gott, dann nimmt man halt irgendeinen der 10 anderen Leute, die da an diesem Aufstand beteiligt waren.
Oder Jennifer, aber ja.
Also, dass halt dieser Aufstand nie zustande kommt. Und dann hast du auch das Cisco-Problem nicht.
Das Ding ist, also wir hatten ja am Anfang, als wir uns über den Trailer, den wir gesehen haben, bevor die Serie losging, hatten wir gemutmaßt, weil wir ja eine bajoranische Steintafel gesehen haben, in den ganzen Artefakten, die da bei Picard in seinem Arbeitszimmer rumliegen, dass es vielleicht was damit zu tun haben könnte. Und deswegen kam ja auch so ein bisschen der Gedanke an die Bell Riots. Und dann wurden ja auch, da war ja auch dieses eine Bild, wo dieses Poster an der Wand war, das wir auch in der Folge mit den Bell Riots gesehen hatten. Ich weiß nicht, ob die uns vielleicht einfach nur wirklich total veräppelt haben. Dass die das alles nahegelegt haben und wir alle schon gedacht haben, oh mein Gott, die Bell Riots und DS9 und bajoranische Zeitsprungtafel, whatever. Und am Ende dann nur so ein Edgy Badge war nicht. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin da gerade sehr, sehr skeptisch, weil vor allen Dingen, weil dieses bajoranische Artefakt, das wir ja gesehen hatten, von dem wir dachten, dass das im Zeitsprung eine Rolle spielt, ja eigentlich offensichtlich keine Rolle spielt.
Ja, da muss man mal gucken. Also,
ich meine, das Artefakt muss nichts mit den Bell Riots zu tun haben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also vielleicht wird es dann doch die Bell Riots in irgendeiner Form geben. Aber ich bin gerade ein bisschen skeptisch, / enttäuscht.
Ja gut, ich meine, wenn die Bell Riots nicht stattfinden und man halt nicht aufwacht.
Aber vielleicht findet was anderes stattdessen.
Keine Ahnung. Also es ist, ja, aber das könnte halt so durchaus das sein, weil ja die Bell Riots halt auch aus was beschrieben werden, so hey, man kann seine Probleme nicht wegschieben, man muss die Probleme lösen, etc. pp. Das wird ja wunderbar zusammenpassen mit, hey, man Klimawandel, ach scheiß was drauf. Q sagt ja auch, man hat die Probleme des Planeten nicht gelöst, sondern man hat den Planeten an die Lebenserhaltungsmaßnahmen angeschlossen.
Ja.
Was ja dieser komische Solar-Shield ist ja, letztendlich. Ja. Und das wird halt interessant. Also die Past Tense DS9 spielt vom 1. bis zum 3. September 2024.
Mhm.
Und
war es auch LA? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, es war San Francisco.
Ach, richtig, es war San Francisco, ja. Ja.
Aber diese Sanctuary Districts gab es ja in allen größeren Städten. Und was halt auch eine interessante Verbindung ist, Past Tense Part 2 wurde von Jonathan Frakes gemacht.
Ja, und ich meine, Terry Matala kennt halt auch sein Kennen. Also ich war ein bisschen skeptisch, aber das kann gut sein. Der hat ja auch an der einen oder anderen Sache mitgearbeitet. Und hier kann man mal ganz kurz nur mal einwerfen. Wenn man da sich genauer mit beschäftigen will, soll man das nachtweeten. Wir schmeißen es in die Shownotes. Aber ich hatte eine Theorie gelesen auf Twitter, dass vielleicht der Watcher, zumindest war das eine Theorie, Mestral sein könnte. Und wenn ihr euch jetzt wie ich fragt, wer war nochmal Mestral? Dann
ja, den habe ich bitte, auch nachgucken müssen.
Ja, dann denkt bitte an die Enterprise-Folge Carbon Creek, denn da sind ja drei Vulkanier auf der Erde abgestürzt.
Vier sind abgestürzt, drei haben
überlebt. Entschuldige, genau. Und ich weiß gar nicht, wann sind die abgestürzt? Im
19. Jahrhundert?
Im 20. Jahrhundert, okay. Und einer dieser Vulkanier ist ja auf der Erde geblieben, nämlich Mestral. Und rein von der Timeline her, ich meine, Vulkanier werden ja älter, könnte das durchaus sein, dass er sozusagen der Watcher ist. Also es könnte passen. Das ist eine Theorie, die ich gehört hatte und gelesen hatte.
Könnte ihn auch problemlos unterbringen, weil J. Paul Böhmer, der ihn gespielt hat, der ist auch noch aktiv. Mhm. Der passt auch aus anderen Gründen wunderbar in diese Timeline rein, denn er ist auch der Go-To-Guy, wenn man in Star Trek einen Nazi braucht. Weil er hat sowohl den Nazi gespielt in The Killing Game, in diesem Voyager-Zweiteiler, als auch den Nazi in Enterprise, Zero Hour und Stormfront 1 und 2.
Ja, und in diesem Gesamttrailer, wir haben ja auch einen Gesamttrailer für die Season 2 bekommen, da ist ja auch diese Szene drin, von der du gesprochen hast, wo ja Q-Sung diese blaue Flüssigkeit gibt. Und da taucht auch einmal so ein Vulkanier auf, aber man weiß nicht so genau, also das ist jetzt natürlich alles nur wirklich hoch spekuliert, aber aber das wäre eine Theorie, die ich eigentlich ganz spannend finde. Und bei sowas aber denke ich immer, die Fans sind klüger als die Leute aus dem Writers Room, aber in diesem Fall, gerade bei Picard, sind ja wirklich ein paar Leute, die sich in ihrem Kennen auskennen. Also vielleicht könnte das tatsächlich der Fall sein. Und also das ist so eine Theorie, die ich noch gelesen hatte. Und dann wollte ich noch was sagen, nämlich, jetzt lass mich mal kurz nachdenken, was ich noch sagen wollte. Ja, ich wollte noch was zu Q sagen. Und zwar, Q spricht ja hier davon, dass Picard Buße tun muss. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist ja auch Titel der Folge, dass ich nicht so richtig weiß, wofür Buße. Und jetzt, ehrlich gesagt, bin ich am Überlegen, ob Q nicht vielleicht sich irgendwo in diesem ganzen Zeitkonglomerat verloren hat. Weil Q ja auch in der Zeit hin und her springen kann und auch verschiedene Timelines mehr oder minder präsent hat. Ja, und die Frage ist, ob Q nicht vielleicht für was Buße von Picard möchte, was noch gar nicht passiert ist. Vielleicht will der ja Buße von Picard für was, was erst noch passieren wird. Also, dass er da sozusagen seine, also, dass die Zeit irgendwie da auch bei ihm durcheinander gekommen ist. Also, das wäre...
Also, dass quasi ein Zukunfts-Q zurückspringt, das und ihn halt für was bestrafen will, was er noch gar nicht gemacht hat.
Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wir hatten ja auch in dieser ersten Folge...
Dass Q ein lineares Leben haben, wissen wir ja. Das ist ja
established. Ja, aber... Offensichtlich hat er ja die, also mindestens mal zwei Timelines präsent im Kopf irgendwie. Es muss ja auch gar nicht sein, dass es der Zukunfts-Q ist. Vielleicht ist es ja auch nur einer, der dieses ganze Wissen irgendwie mit sich trägt. Also irgendwie, und es würde vielleicht auch erklären, wenn er selbst irgendwie geschädigt in Anführungszeichen ist durch dieses ganze Timeline-Gehoppe und Verändern und was nicht alles, dass das irgendwie Auswirkungen auf ihn hat. Also das würde vielleicht auch erklären, warum er so destabil wirkt. Oder vielleicht haben wir hier tatsächlich diesen Zukunfts-Q, der irgendwas durchgemacht hat, von dem wir es noch nicht wissen, was es ist, ja. Und wir hatten ja auch schon in dieser ersten Folge die Borg-Queen. Welche Borg-Queen war das denn? War das eine Zukunfts-Borg-Queen? War das eine andere Timeline-Borg-Queen? Also die fügt sich da auch nicht irgendwie nahtlos rein, vor allen Dingen nicht, wenn wir die Borg-Queen jetzt in der dunklen Timeline sehen, weil ich hätte ja ursprünglich gedacht, das wäre die gleiche Borg-Queen, aber ist es ja nicht.
Die ist ja mehr klassisch.
Richtig.
Das sagt ja auch Geordi, oh. That's more like we know her.
Irgendwie sowas. Ja, also Seven sagt es, die sagt, sie ist mehr so eine Borg-Queen, wie wir sie kennen. Und da ist nämlich meine Frage auch, das ist ja so ein Scherz im Franchise, dass es immer heißt, ja, die Borg-Queen ist so anders als die Borg-Queen, die wir kennen. Ja, natürlich hängt es auch damit zusammen, dass das unterschiedliche Schauspielerinnen waren, die gespielt haben. Aber meine Frage ist, das war ja immer die Frage im Fanen, war die Frage immer, gibt es verschiedene Borg-Queens oder gibt es wirklich nur eine Borg-Queen?
Nee,
unabhängig von der Schauspielerin.
Es muss verschiedene geben, weil das ist ja einfach schon per Canon established, weil die Borg-Queen halt auf der einen Seite am First Contact Day im Maschinenraum der Enterprise stirbt, aber halt danach noch in Voyager vorkommt. Also es gibt mehr als, und vor allem in Voyager gibt es ja auch mehr.
Aber ich dachte, das wäre einfach nur quasi eine veränderte Timeline, dachte ich.
Nee. Also ich meine, in Voyager geht es ja in Dark Frontier das erste Mal drauf, dann geht sie in Endgame nochmal drauf, in First Contact geht sie drauf, also es gibt mehr als eine physische Borg-Queen.
Ja, und Sevens Bemerkung scheint es ja auch nahezulegen, weil sie meint ja, dass es mehr so eine Borg-Queen, wie wir sie kennen, also so eine gewöhnlich für eine Borg-Queen quasi. Und da dachte ich so, Moment, wie gibt's mehrere? Aber das zerstört so ein bisschen gerade meine Annahme. Ich habe ja von den Borg immer gedacht, das war ja auch das, was angedacht war, so als sozusagen als wie so ein Bienenhive, also dass die Borg-Queen eben die Queen ist und um sich rum scharen sich die Borg wie die Bienen. Und das ist ja dann aber auch nicht, weil ein Bienenhive hat doch nicht mehr als eine Queen, oder? Das Bild ergibt ja dann keinen Sinn mehr.
Dafür bin ich jetzt zu wenig Biologe, um das
In Bienen, okay, ja.
Aber ich dachte, zumindest bei irgendwelchen Insekten kann sich dann halt irgendeiner zur Königin entwickeln. Also
ja, die Königin, man kann die ablösen oder man kann eine andere Königin reinsetzen, das geht schon. Aber ob die sich aus diesem Volk so heraus entwickelt, das weiß ich nicht. Glaube ich, geht nicht. Aber egal. Also, okay. Aber mir war das zum Beispiel nicht klar, dass es mehrere...
Weil sonst kann Voyager nicht existieren.
Ja, das war mir tatsächlich nicht so deutlich klar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schön. Und hier haben wir halt wieder auch eine Borg-Queen. Wie fandet ihr denn die Borg-Queen, die wir hier gesehen haben? Also ich meine, sie war mehr so eine First-Contact-Borg-Queen, das ist schon richtig. Optisch und so weiter, aber ich fand sie auch sehr schön, wie sie gespielt hat. Ich fand, sie hat so diese klirrende Eiseskälte, so mit einem Blick, ja, und einem Augenzucken sozusagen, hat sie so viel vermittelt.
Ja, das ist, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, dass sie halt wirklich einfach es geschafft hat, so viele Gemeinsamkeiten mit den anderen beiden Schauspielerinnen an den Tag zu legen und trotzdem ihren eigenen Stil zu prägen. Mhm. Also es war wirklich einfach genau, also das ist auch genau das, wie ich es empfunden habe, so im Endeffekt. Ne? Es ist halt, ja, du merkst, es ist eine andere Schauspielerin, aber es ist halt trotzdem die gleiche Figur auf eine gewisse Art und Weise. Also ja, selbst wenn sie ein Touch anders ist und sie soll ja auch anders sein, es ist halt einfach, ja, man nimmt ihr diese Figur einfach ab, voll und ganz.
Ja,
ja, und das ist auch eine logische Weiterentwicklung von der Borg Queen, während man halt, die Borg Queen hat ja auch im Verlauf von Voyager eine Persönlichkeitsentwicklung hingenommen und ist ja immer mehr zu einem wirklichen Charakter, zu einem echten Antagonisten geworden. Das ist eigentlich wunderbar hier weiterentwickelt worden.
Die Schauspielerin, die hier die Borg Queen spielt, hat gesagt, dass sie, nachdem sie dann die Zusage bekommen hat, dass sie sich, oder beziehungsweise, also bevor sie dann die Audition hatte und dann auch mit der Zusage, dass sie sich alle Folgen angeschaut hat, wo es um die Borg ging und auch alle Borg-Queens und dann eben genau das versucht hat, was TJ gesagt hat, sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und trotzdem aber eigene Dinge für die Figur zu entwickeln. Und das, finde ich, ist ja sehr gut gelungen, das stimmt schon. Und was ich auch noch erwähnen möchte, denn ich glaube, das wird noch wichtig, im Labor murmelt die Borg-Queen ja auch immer wieder Dinge vor sich hin, die irgendwie so keinen Sinn ergeben, wo man denkt, sie ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen durchgedreht, dadurch, dass sie natürlich auch jetzt kein Kollektiv mehr um sich hat und so weiter. Und da murmelt sie unter anderem auch den Satz Trapped in the Forest, also gefangen im Wald. Und ich glaube, das wird ein Halbsatz, der noch wichtig wird, weil in irgendeiner Folge werden wir bestimmt irgendeine wichtige Szene haben, wo irgendwer im Wald gefangen ist.
Wir hatten doch irgendeine Waldverfolgungsszene in der
Ja, Trailer. Hatten wir in dem Season 2 Trailer, war da schon mal was drin. Ich weiß nicht, ob es diese Szene ist, aber deswegen vermute ich, dass dieser Satz, den sie sagt, noch, also, dass sie quasi schon so eine Art Foreshadowing oder Reste von irgendwelchen Timelines im Kopf hat, wo sie Sachen sieht aus der Zukunft oder Vergangenheit, je nachdem, sie ist ja auch in diesem Zeitchaos gefangen. Und deswegen glaube ich, dass es noch eine Rolle spielen wird.
No. Sind wir mal.
Ja, ich glaube insgesamt, also ich muss die Folge, glaube ich, echt mindestens noch einmal angucken, weil da noch so viele Details und auch die erste auch schon hatte. Also im Endeffekt, spätestens wenn alle durch sind, werde ich mir, glaube ich, die ganze Serie nochmal auf einmal angucken, weil da sind so viele Details in den Szenen und Kleinigkeiten, wo man sich so denkt so, ja, warte mal, was hat die da jetzt eigentlich genau alles gesagt und was davon ergibt Sinn? Und
genau, genau.
Und wo wurde was geforeshadowed?
Ja, das sowieso.
Ja.
Also es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, finde ich, diese Folge. Also mir macht sie Spaß. Ich kann Leute verstehen, also es gibt auch einige, die sagen, ach, das ist wieder so diese klassische Spiegeluniversumstrope und alle sind böse und wie langweilig.
Nee, es ist eben
genau
nicht
eben
das Spiegeluniversum.
Ich weiß, es ist nicht das Spiegeluniversum, aber es ist die gleiche Tröpe vom, es ist aber,
Nein.
Also ich meine, ja, es sind alle böse, aber es ist halt weder das klassische, wir spielen mal durch, was passiert wäre, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, was wir zuhauf in Star Trek schon bekommen haben. Und es ist halt auch nicht das klassische Spiegeluniversum, weil wir haben hier nicht eine Sexreferenz gehabt in dieser ganzen Folge. und jede Mirror Universe Folge trieft von solchen Anspielungen.
Ja. Also genau, es ist halt, hat halt rein gar nichts mit dem klassischen Mirror Universe zu tun. Ich habe zwischendurch mal eine ganze Weile sowohl als Handygame als auch eben auf Steam verfügbar, Star Trek Timelines. Ist ein sehr witziges Spiel, weil du halt irgendwie quasi so Sammelkarten-Game-mäßig X-Variationen von jedem Charakter, den wir in Star Trek schon gesehen haben, auch im Beta kennen. Da gibt's dann unter anderem auch den Picard, den Spiegeluniversums-Picard, der ja analog zu Spock auch einen Bart trägt.
Im Mirror Universe trägt doch jeder einen Goatee.
Eigentlich nur Spock und Picard, aber ja.
Hatte nicht.
Oder
wer war in noch? Lower Decks auch.
Ach so, gut, Lower Decks habe ich nicht gesehen. Ja, okay.
Also mich hat es gerade rausgehauen. Ich wollte nur sagen, ja, es ist nicht das Spiegeluniversum, aber es ist die gleiche Trope vom bösen Universum sozusagen. Aber ich bin doch eurer Meinung. Ich mag beides. Sowohl diese Trope als auch das Spiegeluniversum. Deswegen hat es mir viel Spaß gemacht.
Ja, wo ich eigentlich gerade noch hin wollte mit Timelines, ist halt einfach auch so diese, ich fand das immer so cool, mir dann nachzuschauen, rauszufinden, aus welchem Universum, aus welchem Canon, Beta-Canon, also Comic oder eben Roman ist eigentlich diese Variation dieser Figur. Und das ist echt, es ist halt ein nerviges Free-to-Play-Game, wo was einen ständig dazu animieren will, doch lieber ein bisschen Geld einzuwerfen oder halt eben lange warten lässt. Aber ja. Es ist schon, also es ist halt auch so viel Details drin, du hast zu jedem Charakter halt auch immer so ein Infopanel, wo halt echt Details drin stehen, die sonst nur in der Memory Alpha, glaube ich, so zu finden sind.
Ja, also, ganz witzig. Also es ist also so eine Memory Alpha Funktion in der Folge wäre manchmal ganz praktisch, um zu gucken, okay, welche Referenzen habe ich jetzt hier gerade?
Eigentlich braucht man auf jeden Fall noch einen Second Screen.
Naja, es ist vollgepackt, immer mit Easter Eggs und dann schauen wir mal, was die nächste Woche denn so bringt. Also neben dem Staffelfinale von Discovery dann auch die dritte Folge von Picard. Freuen wir uns auf Freitag und gucken dann mal, was die Folge so bringt für uns.
Oh ja.
Dann euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche mit der vorerst erstmal wieder letzten Disco-Picard-Doppelfolge. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Tschüss.